nichts geht über Veränderung. Veränderung ist wichtig, Veränderung ist notwendig, aber so schwierig für uns alle. Wir verändern uns ja nie, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Oder doch, oder nicht. Wie geht's dir? Du siehst jedenfalls aus wie immer, frisch.
Frisch, froh, munter, energized. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich habe heute Nacht mal wieder 6 Stunden am Stück geschlafen. Ich fühle mich wie das blühende Leben. Also ich kann mich nicht beklagen. Nee, mir geht's gut, Ralf. Wie geht's dir? Ich meine, du bist jetzt hier in der 2. Woche des Trainingslagers. Und da ist natürlich vielleicht, weiß ich nicht, wie hast du es dir gut eingeteilt? Manchmal, wenn man in der ersten Woche natürlich zu euphorisch ist, kann es ja durchaus mal passieren, dass man in der 2. Woche schon denkt, die Energiereserven neigen sich dem Ende entgegen, aber ich bin ja, glaube ich, richtig informiert, dass ihr heute zumindest nochmal fürs große Finale sozusagen heute nochmal einen Ruhetag hattet.
Sagen wir mal so, gestern Morgen um 7:15 habe ich gedacht, oh, du hast es dir irgendwie ganz gut eingeteilt, ja, so Energielevel war gut. Ich stehe ja hier deutlich früher auf als normalerweise, weil wir doch immer relativ früh schon mit ersten Aktionen, Aktivitäten irgendwie unterwegs sind. Gestern Morgen stand halt der klassische Leuchtturmlauf an. Man läuft halt hier von Plachitas, also von Meereshöhe, dann hoch zu einem Leuchtturm. Geht die ganze Zeit more or less bergauf mit so einer kleinen Delle im Mittelteil und dann natürlich auch wieder runter. 6,5 Kilometer hin, 6,5 Kilometer zurück. Also relativ hoher Impact, sowohl was die Pulsanstrengung angeht, aber ja natürlich auch was den Muskeleinsatz angeht. Und seitdem fühle ich mich doch ein bisschen müde.
Aber
ja, es war sehr, sehr schön, weil wir hatten ja noch einen Call gestern Morgen, ja, gemeinsam, den ich dann auch noch abbrechen musste, dummerweise. Sorry dafür nochmal.
Kein Problem.
Weil wir uns dann getroffen haben und die Sonne ging ja hier erst, weil wir eine Stunde Zeitverschiebung haben.
Das sah sehr schön aus.
Um 7:45 auf.
Ja.
Genau. Und es, sagen wir mal so, ich hatte so ein bisschen eine Idee, dass es Kenia morgens an der Straße auch so sein könnte. Wir waren mit 25 Leuten, haben uns dann getroffen, alles noch dunkel, ja, alle so frösteln noch so ein bisschen müde alle. Ja, und dann sind wir los und dann war es aber wirklich toll. Ja, also hat total Spaß gemacht. Aber heute habe ich lahme Beine, ich sag's dir.
Aber das ist ja auch, also das ist natürlich trotzdem ja auch schön, wenn man ja dann weiß, dass man was gemacht hat. Das ist ja trotzdem so ein angenehmes Müdigkeitsgefühl, vor allem wenn man jetzt weiß, man hat jetzt nicht noch 2 Wochen vor sich. Also das Feeling hatte ich auch in der Vergangenheit ab und an, wenn man irgendwo in Kenia war oder auch Sestriere, war ich auch schon mal 5 Wochen am Stück. Und wenn du da in der 3. Woche denkst, jetzt ist doch langsam so müde Beine und so und du weißt aber, du hast noch 10 Tage vor dir, dann kann das ein bisschen mühsam sein, aber wenn man so 3/4 quasi durch das Camp schon durch ist, dann finde ich, ist das so ein angenehmes Müdigkeitsgefühl und auch ein großes Maß an Zufriedenheit, was ja damit einhergeht, weil man weiß, man hat einfach ja auch was für sich getan in den letzten Tagen und das ist ja ganz schön. Deswegen wahrscheinlich am Wochenende, wenn du jetzt nach Hause kommst, erstmal möchte man denken, Beine hoch, aber wahrscheinlich direkt Arbeitseinsatz bei dir.
Ja, also das eine ist ja erstmal, hoffe ich, dass der Ruhetag heute auch das tut, was er tun soll, nämlich wieder so eine Leistungsbereitschaft. Ne? Also du bist jetzt ja jetzt nicht mehr frisch, sondern du bist ja dann höchstens noch mal leistungsbereit für morgen.
Richtig.
Nochmal 5 Stunden Radfahren ist ja auch eigentlich toll, ja, weil du hast Zeit, du hast Muße, du kannst hier mit einer Gruppe Radfahren, ist ja eigentlich ein Traum, ist ja klar. Und der Übergang tatsächlich aus dem Trainingslager dann in die weiteren Wochen, das hat mir in der Vergangenheit immer große Probleme gemacht. Mhm. Ja, weil ich dann, also entweder war ich so gehypt, dass ich dann gleich in der nächsten Woche weitergemacht habe. Aber ich dachte, vielleicht eine Woche kannst du noch draufhalten. Ja, so gar nichts machen, habe ich auch schon mal versucht. Das war auch irgendwie nichts. Ja, also ist da so genau den Belastungsumfang und Reiz zu finden, der dann sinnvoll ist. Das ist mir noch nicht gelungen. Ja, das werde ich aber mit der Alisa nochmal diskutieren, wie wir das am besten hinkriegen. Plus, und das geht ja sicher vielen von euch zu Hause auch so, wenn ihr aus einem Urlaub kommt, wo ihr euch vorgenommen habt, da laufe ich nochmal viel oder da mache ich nochmal viel Vorbereitung. Wie komme ich dann in den Arbeitsalltag wieder rein, ja, und baue dann wieder ganz anders meinen Tag ja zusammen? Ja? Also, dass ich jetzt am Wochenende arbeite, würde ich jetzt nochmal sagen, ja, das ist okay, das ist jetzt auch keine große Sache. Bundesligaspiel, das ist vom zeitlichen Aufwand her nicht sehr weit fahren oder sonst irgendwas, ne, sondern das ist einfach so ein normaler Tag. Das ist, glaube ich, sehr okay. Aber dann, wie mache ich dann weiter? Ja, also, ne, und du weißt das wahrscheinlich selber, ja, man ist entweder so platt, dass man denkt, boah, jetzt erstmal gar nichts, oder man ist hyped, ja, und ist, hat beides seine Gefahren, ja.
Absolut, absolut. Aber um jetzt direkt in unsere Werbung überleiten zu können, weil Stichpunkt Regeneration ist ja nicht nur für Leute, die jetzt gerade in einem Trainingslager sind und sich vielleicht auf große Ziele vorbereiten, sondern auch ganz allgemein für diejenigen, die zu Hause sind, natürlich ein wichtiges Thema. Wir werden, das können wir schon mal vorwegnehmen, später im Gespräch auch noch auf das Thema Regeneration zu sprechen kommen, in unterschiedlichen Facetten. Wir würden aber natürlich jetzt heute nochmal Feels Like als unseren Werbepartner hier vorstellen. Da haben wir jetzt ja schon in den vergangenen 4 Episoden Integration gehabt. Insofern, viele von euch wissen wahrscheinlich schon Bescheid. Feels Like hat im Prinzip 3 Produkte zur Verfügung, die Regeneration fördern. Und das gibt es alles zu kaufen, auch in einem sogenannten Recovery Bundle mit dem Muscle Complex, dem Night Complex und dem Repair Complex. Ralf, wie schaut's aus? Hast du da vielleicht schon einen Favoriten?
Also mein Favorit ist auf jeden Fall der Repair-Komplex, weil viele so kleine Geschichten von Schuhen, vom Radfahren, von einem Neo, den man anhat, der dann irgendwie am Hals schabt und so, hat man relativ viel. Ja, und da ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. Eine andere Geschichte, heute Morgen bin ich angesprochen worden. Sag mal, ihr macht doch im Podcast immer sowas zum Einschlafen. Wie hieß das nochmal? Ich so, du meinst Feels Like, das Einschlafspray. Ja, genau. Wie geht das nochmal? Ich habe gesagt, ja, hörst du rein, guckst du, Shownotes, steht alles drin, ja, hilft dir. Ja, weil Regeneration, kommen wir gleich noch mit unserem Gast zu, ganz wesentliches, großes Thema. Und deshalb, dieses Bundle bietet ja verschiedene Facetten, die euch wirklich helfen können.
Ganz genau. Ich glaube, das ist für diejenigen, die, sagen wir mal, sportlich vielleicht sehr aktiv unterwegs sind, allein deshalb interessant, weil es eben ganz verschiedene Problemstellen unterstützen kann, ne? Also vielleicht nochmal in aller Kürze, das Muscle-Komplex, das ist eben ideal, um die Regeneration der Muskulatur und Gelenke zu unterstützen, Schmerzen, Verspannungen und Überbeanspruchungen eben effektiv zu lösen. Das Night-Komplex, von dem du gesprochen hast, das ist ein Spray, was man auf die Zunge sprüht. Also gerade wenn man beispielsweise nach der Arbeit am Abend noch eine intensive Trainingseinheit hatte, kennen ja wahrscheinlich manche von euch Intervalleinheit, dann ist man ja noch irgendwo so ein bisschen gepusht, der Körper ist noch so am Arbeiten und manchmal fällt es einem ja dann schwer, irgendwie schnell, möglichst schnell in Schlaf zu finden. Dafür ist dann das Night-Komplex perfekt und das Repair-Komplex hast du ja schon perfekt geschildert. Das dient natürlich der Regeneration beanspruchter und verletzter Hautpartien. Kann ganz unterschiedlich aussehen. Läufer kennen wahrscheinlich oft das Problem, dass man vielleicht auch mal eine Druckstelle hat, eine Blase. Und das ist natürlich einfach störend bei den nächsten Trainingseinheiten. Wichtig vielleicht für die Feels-Like-Produkte, die sind alle 100% bestehend aus Wirkstoffen und 0% Füllstoffe. Also da wird eben ganz bewusst verzichtet auf Füllstoffe wie Wasser oder Alkohol, was viele andere Produkte haben. Es ist wissenschaftlich fundiert, denn die ganzen Rezepturen basieren auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Sportmedizin und Naturwissenschaften. Und das Ganze ist eben auch dreifach laborgeprüft. Ihr schaut am besten über unseren Community-Link vorbei und der lautet feelslike.sport/discount/bestzeit. Oder wenn ihr ganz allgemein vorbeischauen wollt, könnt ihr sonst auch den Code Bestzeit, alles großgeschrieben, eingeben in euren Warenkorb. Dann bekommt ihr einen 10%igen Preisvorteil auf die Produkte. Also feelslike.sport. /discount/bestzeit oder einfach auf den Link in den Shownotes klicken und ja, dann am besten mal das Recovery Bundle anschauen. Da seid ihr schon sehr gut versorgt und wir kennen ja die Bestellungen auch aus den letzten Wochen. Da ist eine gewisse Tendenz erkennbar auf jeden Fall und zwar, dass es doch scheinbar sehr viel Neugierige unter euch gibt, die eben genau dieses Recovery Bundle und alle 3 Produkte ausprobieren möchten.
Ja, und dann müssen wir natürlich noch über mein großes sportliches Ziel sprechen, ja. Also, sagen wir mal so, sehr viele Menschen haben sich sofort gemerkt, dass ich nicht total bescheuert bin und jetzt Marathon laufen will. Aber ich war doch zwischen erstaunt und amüsiert, wer das nicht geschnallt hat, würde ich sagen, ja. Also sagen wir mal erstens, ich war ja dann doch das ein oder andere Mal laufen hier, weil ich muss ja bei meinem 70.3, es ist auch nicht mehr so lange, 4 Wochen noch, völlig überraschend auch laufen, nämlich 21 Kilometer laufen, Halbmarathon hinten raus. Aber am 1. April so ein Posting zu machen, ich habe gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen platt und ein bisschen zu einfach. Aber es sind ein paar Leute drauf reingefallen, wo ich dann doch ein bisschen lachen musste, ehrlich gesagt.
Also alleine die Kommentarsektion unter dem Reel, die war schon sensationell. Also klar. Also ich war auch amüsiert von den Leuten, die es direkt gecheckt haben, weil die Reaktion so gut war, dass dann so
Ja, klar.
ganz, ganz blumige Beschreibungen, warum das alles nicht sein kann. Oder aber die Leute, die natürlich gesagt haben, was, Ralf, jetzt doch mit einem Marathon, boah, mega. Also sagen wir mal so, Ralf, du hättest auf jeden Fall auch wahnsinnig viel Sympathien auf deiner Seite, wenn du das jetzt doch in Angriff genommen hättest. Das ist ja auch schön zu wissen, dass viele Leute da auch hinter dir stehen für große sportliche Ambitionen.
Ja, ich hatte auch sehr ernsthafte Nachrichten so, ja, aber da musst du jetzt ja alles ändern und jetzt doch nicht Triathlon und wie kriegst du das jetzt hin und neue Ziele, ja, mein Gott, so flexibel muss man ja auch sein und ja, alles fein, hat mir sehr viel Spaß gemacht jedenfalls.
Ja,
Ja, so
und
ist das, ne? Es gibt immer wieder doofe Ideen, ne? Und es kann ja dann doch mal sein, dass eine doofe Idee nicht nur eine doofe Idee ist.
ja, genau, also das weiß man ja bei uns nun wirklich nicht. Vielleicht ist es bei mir ja auch so, dass ich am Wochenende eine Startnummer auf der Brust haben werde und spontan doch mal wieder an einer Laufveranstaltung teilnehme. Mal gucken, ob das so sein wird. Vielleicht auch Vermutungen. Könnt ihr gerne äußern unter unserem Post, der ja dann am Freitag kommen wird, für wen ich oder mit wem ich da vielleicht dann am Wochenende gemeinsam das Rennen bestreiten werde. Nach dem Camp ist ja irgendwie auch vor dem Camp, Ralf. Und was wir natürlich auch nochmal hervorheben möchten, und zwar zum Start in eine Folge, ist unser eigenes Camp, das wir planen umzusetzen, und zwar an Pfingsten, Leute. Wir haben schon einige Anmeldungen, die da schon reingekommen sind. Wir freuen uns aber natürlich, wenn es noch mehr werden, denn das Ganze findet am 17. bis 19.05. in Frankfurt statt. Das Ganze könnt ihr erstmal anschauen. Ja, ihr müsst das natürlich nicht gleich buchen, aber schaut euch das gerne an unter protrainingtours.de/bestzeit. Auch das werden wir verlinken in den Shownotes nochmal. Wir freuen uns natürlich. Ein paar Leute haben uns ja auch nochmal persönlich geschrieben, dass sie sich dafür angemeldet haben. Das freut uns ganz besonders. Wir sind aber natürlich auch immer wieder im Austausch mit den Köpfen hinter Pro Training Tours, die uns helfen, das Ganze eben umzusetzen. Ja, freuen uns natürlich, viele von euch kennenzulernen. Manche durften wir schon kennenlernen. Auch da freuen wir uns, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Aber es gab ein paar Fragen zum Thema Pricing. Hatte ich alleine heute bestimmt zwei Nachrichten bekommen, die ich natürlich auch sofort beantwortet habe. Also der Preis, den ihr dort auffindet, das ist natürlich der Preis, der sowohl das Hotel beinhaltet, als auch den Preis für die Inhalte, die wir da bieten. Ja, also wir haben ja natürlich auch Kosten, die damit verbunden sind. Also dass wir Räume anmieten müssen, dass wir natürlich da irgendwie Snacks, Getränke haben etc. Dass wir vielleicht ja auch Gäste haben, die mit uns für euch ein Kraftprogramm machen oder Yoga-Session. All solche Dinge sind da beinhaltet. Und der Preis, den ihr dort finden könnt, das ist der Preis für alles, ne? Das ist jetzt nicht der Preis, den ihr bezahlen müsst für das Wochenende, und das Hotel müsst ihr noch on top zahlen. Also das nur noch mal der Vollständigkeit halber, weil da gab es ein paar Nachrichten, die wohl dachten, wir, keine Ahnung, wollen zu Hause den nächsten Lambo kaufen oder sowas. Und da habe ich gesagt, Leute, Moment, Moment, Moment. Also das ist der Preis für alles dann. Und da natürlich, je nachdem, ob ihr vielleicht mit eurem Partner, eurer Partnerin kommt, da macht sich natürlich auch nochmal bemerkbar, ob ihr euch so ein Hotelzimmer eben auch teilt. Also das ist dann nochmal ein Faktor, der auf jeden Fall sich bemerkbar macht. Schaut da gerne vorbei. Wir freuen uns, wenn wir das hinbekommen. Ralf, du ja auch. Du bist ja eh gefühlt, Frankfurt ist ja dein zweites Wohnzimmer, kann man sagen. Und wir haben Frankfurt bewusst gewählt, weil es möglichst zentral einen Ort finden wollten, wo dann, ich weiß, uns haben auch ein paar Leute geschrieben, ganz aus dem hohen Norden, das ist zu weit weg. Aber es ist schwer, allen recht zu machen. Also wir wollten jetzt nicht irgendwo ganz in eine der Himmelsrichtungen abdriften. Wir haben gesagt, komm, wenn wir das erste Mal sowas probieren und das Anklang findet, dann erstmal irgendwo relativ zentral.
Also auf jeden Fall haben wir für euch ein tolles Hotel. Das JW Marriott ist ein Spitzenhotel in Frankfurt und das heißt schon was, weil Frankfurt ist gesegnet mit sehr guten Hotels. Super gelegen. Frankfurt hat eine erstaunliche Vielfalt an unterschiedlichen Laufrevieren, die von dort aus alle zu Fuß erreichbar sind. Das ist eine Folge der Übersichtlichkeit der Stadt. Und wir haben ein paar sehr schöne Sachen mit euch vor. Ja, Philipp hat schon gesagt, wir kreieren für euch einen kleinen Benefit, was Kraft-Yoga angeht. Wir werden sicher natürlich auch im Rahmen unseres Podcast-Business mit euch einen schönen Abend verbringen, wo wir euch ein bisschen näher bringen, was wir so treiben, damit wir euch hier jede Woche entsprechenden Podcast liefern können. Und das ganze Ding mit den zusätzlichen Leistungen, was Verpflegung etc. angeht, wird, glaube ich, eine schöne, edle Geschichte. Und für alle, die sehr weit im Norden sind, wir sind ja vorher auch noch beim Hamburg-Marathon. Ne? Also da gibt's ja auch noch Optionen. Also von daher, wir versuchen das ja alles ein bisschen abzudecken. Ne? Also zwischen Wochenende Berlin, also du zumindest, ja, dann Hamburg, dann Frankfurt, hoffentlich mit vielen von euch. Schaut mal rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir da noch einige von euch begrüßen dürften am Pfingstwochenende.
Ja, ich werf gerade parallel so einen Blick in den Kalender. Ich stelle gerade fest, dass generell der gesamte
April dicht, ja.
Und auch Anfang von Mai, der ist gut gefüllt, sehe ich gerade. Vielleicht auch hier nochmal kurz der Hinweis, weil da auch ein paar Leute mir geschrieben hatten und ich habe das ja hier alles jetzt irgendwie mal versucht, vor einer Sendung ein bisschen zusammenzufassen. Wir werden zwei Teams übrigens haben beim Wings for Life World Run. Wir werden demnächst auch nochmal eine Special-Folge dazu machen mit einem Special-Guest. Freuen wir uns sehr drauf. Wir werden beim Wings for Life World Run zwei Teams am Start haben, was erstmal einfach den Hintergrund hat, dass ich denke, je mehr Leute wir bewegen können, sich für eine gute Sache anzumelden, desto besser. Ich war ja in der Vergangenheit einfach aus organisatorischen Gründen, es muss ja ein Team, muss einen Captain haben, damit man sich dem dann irgendwie anschließen kann. Das war in der Vergangenheit ich, weil ich das ursprüngliche Bestzeit-Podcast-Team kreiert habe. Die Kapitänsbinde habe ich jetzt aber an Ralf weitergegeben, weil ich parallel auch angefragt wurde von Adidas als Captain des Adidas Runners Teams zu fungieren. Und ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Wir freuen uns, egal für welches Team ihr euch anschließt, A, beim Wings for Life World Run teilzunehmen, egal ob in der App oder in München. Und ihr habt die freie Auswahl jetzt, ob ihr euch dem Adidas Team oder dem Bestzeit Podcast Team anschließen möchtet. Ich werde auf jeden Fall in München vor Ort sein. Das ist am 5.5., jetzt will ich nichts Falsches sagen.
Ja, 5.5., genau. Weil ich laufe da auf jeden Fall auch, weil das ist der Tag meines Wettkampfes. Ja. Und wenn ich es gescheit anstelle und mich nicht allzu doof auf dem Rad anstelle, dann passt das sogar zeitlich.
Ja, oh, das ist ja perfekt. Also das ist ja eine super Special-Geschichte. Die müssen wir auf jeden Fall vertiefen, wenn wir dann nochmal den Gast bei uns haben. Das wird, glaube ich, in 2 Wochen, glaube ich, der Fall sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Weil das, glaube ich, gibt es auch nicht ganz so häufig, dass jemand am Wings for Life World Run teilnimmt im Rahmen eines Triathlon-Events. Das ist auch super special. Weiß gar nicht, ob es überhaupt einen einzigen gibt, der sowas macht, aber finde ich großartig. Und ja, ansonsten, du hast es schon gesagt, wir werden in Hamburg wieder sein zum Marathon. Ich werde tatsächlich nächste Woche in deiner Region sein, Ralf, sehe ich gerade. Ich werde nämlich bei der FIBO das erste Mal sein, bei der Fitnessmesse in Köln. Und zwar für Woodway. Also, weiß jetzt nicht, von unserer Zuhörerschaft, so viele werden da wahrscheinlich nicht auf der FIBO sein. Das ist ja doch üblicherweise ein bisschen anderer Background, auch eher aus der
Fitness-Ecke. Ja, da sind schon auch viele, weil da ja so ein anderes Thema relativ groß gefahren wird, gerade nämlich Hyrox, ja, was hier auch tatsächlich etliche Leute machen. Also ich weiß schon von einigen aus der Community hier, die in Köln sein werden an dem Wochenende. Ich muss noch mal gucken, ob ich da überhaupt da bin, ob ich nicht arbeiten muss an dem Wochenende. Das weiß ich noch gar nicht genau. Also, aber wir haben eine Menge mit euch vor und eine Menge für euch vor. Die großen Eckpunkte haben wir euch schon genannt. Also natürlich auf jeden Fall die FIBO, die Hamburg-Marathon-Übertragung, Wings for Life World Run und dann natürlich zu Pfingsten unser eigenes Camp. Und dann mit Blick auf die Uhr, ja, weil wir schon sehr lange mit unserem Gast gesprochen haben, was aber wahnsinnig spannend ist, weil der sehr viele Bereiche abdeckt qua Funktion. Der Name Professor Dr. Rainer Knöller wird vielleicht nicht jedem von euch was sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch seinen Namen nicht mehr auf dem Schirm. Er hat mich aber hier in Fuerte angesprochen, weil wir die Ausbildungslinien und Lebenslinien schon vor sehr langer Zeit gekreuzt haben, nämlich an der Sporthochschule in Köln, wo er dann auch in der Einrichtung für Sportpublizistik war, aber kurz nach mir. Und sein Weg ging dann über Sportwissenschaften und lange Zeit dem Olympiastützpunkt in Niedersachsen zu einer sehr spannenden, vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgabe im Deutschen Leichtathletikverband. Denn Rainer Knörr kümmert sich dort nicht nur um Performance-Diagnosis, um Trainingsanalysen, um Recovery-Management, um Beratung von Spitzenathletinnen und Athleten, sondern er ist, ne, schöner neudeutscher Begriff, Head of Science. Was heißt das eigentlich? Was macht er eigentlich? Was hilft das den Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern? Und was können wir eigentlich als Alltagssportlerinnen und Sportler daraus ziehen? Ganz spannend und sehr, sehr coole Ansätze, wo, glaube ich, für jeden von euch was dabei ist.
So, und da ist er auch. Wir freuen uns sehr, ihn heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Rainer Knöller, Head of Science beim Deutschen Leichtathletikverband. Herzlich willkommen.
Hi, miteinander.
Ja, Rainer,
danke für die Einladung.
Ja, Rainer, was ja sehr lustig war, und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sich ja unsere Wege, gut, sagen wir, vor 2-3 Jahrzehnten schon gekreuzt haben und jetzt wieder gekreuzt haben, hier zufällig auf der kleinen Stippvisite im herrlichen Plachitas auf Fuerteventura. Ja, was hast du getrieben seitdem?
Ich bin nach Hause geflogen und habe eine Tonne E-Mails gemacht. Und du meinst halt Plaitas, nein, Spaß. In den Jahrzehnten, es ist relativ einfach und es sei dir vergönnt, dass du mich nicht kanntest, ich dich aber wohl, weil man kennt immer die, die einem vorauseilen und die, die hinterherkommen, nach hinten guckt man nicht, die kennt man eigentlich nicht, die Jüngeren. So ist es in der Schule und so bleibt das. Ich bin dem Ausdauersport nahe gewesen, so wie du auch, und bin es noch in verschiedensten Funktionen und letztendlich bin ich dann beim DLV gelandet. So ist es mir passiert.
Ja, aber hier in Fuerte warst du ja nicht in der
was Funktion, ich gemacht habe, seit
genau,
ich
für den Verband.
Ne? Was ich gemacht habe, seit ich von Plaitas zurückgekommen bin. Auch hier ist das Leben vielschichtig. Meine zweite Frau ist Zahnärztin, die macht Zähne und hat an einer Veranstaltung sich angemeldet und ich bin mit dem CEO in Kontakt gekommen und er fand das super spannend, weil der Bock auf Sport hat und auf Aktivität und Oral Health und Overall Health ist ein großes Thema und er hat mich dann eingeladen, darüber zu referieren, was ich sehr gern gemacht habe. Also interdisziplinäres Format. Und zack, nach Ostern war ich schon wieder zu Hause und bin wieder eingetaucht auf der anderen Seite, wo es dann um Spitzensport geht. Aber letztendlich ist es nur ein weites Spektrum eines Themas, das wir uns annehmen müssen. Und ich glaube, da ist noch das noch eine Menge Spiel drin. Das ist vielversprechend.
Ja, generell, vielleicht für diejenigen zu Hause, also die meisten wissen ja, dass ich logischerweise relativ lang als Ausdauersportler aktiv war und den DLV dementsprechend relativ lange kenne, beziehungsweise auch so ein bisschen die Strukturen. Ich würde mal sagen, das hat angefangen, vermehrt da einzutauchen mit Erreichen eines Bundeskaderstatuses. Ne? Also wenn man dann irgendwann U20, U23 vielleicht in einen C-Kader oder dann auch in einen Bundeskader aufrückt, dann kommt man natürlich vermehrt mit Bundestrainern in Kontakt und auch natürlich mit anderen Kreisen, die dazu da sind, die Nationalmannschaft zu unterstützen, also auch zum Beispiel Sportpsychologen etc. Was ich aber nicht bisher mitbekommen habe, und deswegen finde ich das so spannend und großartig, dass wir dich heute hier zu Gast haben, ist, dass es ja quasi so ein richtiges, ich nenne es jetzt mal Neudeutsch Science Department offensichtlich beim DLV gibt, weil du bist ja Head of Science und vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen Einblicke geben, wie diese Abteilung aussieht, beziehungsweise was du dafür verantwortest. Also ich denke, viele werden sich wahrscheinlich schon vorstellen können, es hat wahrscheinlich mit Optimierung von Training oder Regenerationsprozessen zu tun, aber im Zweifelsfall kannst du das ja sehr viel besser darlegen, wie die Arbeit bei euch aussieht, beziehungsweise was du da verantwortest.
Ja, eine Abteilung ist es eigentlich nicht. Der Leichtathletikverband hatte immer schon eine Akademie, die aber in Mainz damals war, aus historischen Gründen. Vieles ist ja, oder eigentlich fast alles ist historisch in Verbänden. Und die ist dann aus unterschiedlichen Gründen, die Liegenschaft dort wurde abgeändert und dann haben sich die Möglichkeiten dort verändert. Hat man entschlossen, die Akademie nach Darmstadt zu holen. Aber was nicht heißt jetzt, dass die Akademie in Darmstadt agiert, sondern da ist die eben ins Headquarter eingerückt. Mhm. Es ist nicht so wirklich eine hierarchische Abteilung, weil natürlich Wissenschaft und Ausbildung sich an Bedarfen orientiert und die sind ja überall, also nicht dort, wo die Verwaltungseinheit ist. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, dort eingegliedert zu sein. Head of Science hört sich irgendwie wichtig an. Letztendlich hat das ist das anderen Institutionen entlehnt. Ich habe das mitgebracht, weil ich glaube, es ist gut, interdisziplinär sich aufzustellen und Befunde aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. Also dass jetzt, dass man nicht sagt, naja, das ist Sportpsychologie, damit haben wir nichts zu schaffen, oder das hier ist Physiologie, ich bin Biomechaniker, weiß ich auch nicht. Da kommen wir her, aber ich glaube, wir können das besser machen, indem wir das enger zusammenbringen, Kapazitäten verschnüren und dort dann einen Mehrwert schaffen, und das das ist praktisch die Schuhschachtel dafür, wie das sein soll. Ich bin ganz gut aufgestellt interdisziplinär und bin in gutem Kontakt zum Beispiel mit dem leitenden Verbandsarzt, mit dem Carsten Hollander, der auch Physiologie Schwerpunkt hat, der in Hamburg lehrt und der das kennt, dass man also als Forscher und Anwender mit zum Beispiel Biologen, Sportwissenschaftlern, Zahnärzten, was auch immer, Physikern, IT-Typen zusammenarbeitet, um eine Sache aufzulegen, weil die halt Mehrwert mitbringen in Bereichen, in denen man sich nicht so gut auskennt. Und das ist meine Idee auch gewesen und ist sie noch. Prozesse in Verbänden sind immer relativ aufwendig und langwierig. Also man sagt das nächste Mal, machen wir es mal so. Wir sind nicht Bora-Team, Hans Grohe, die sagen, das ist der Head of Science, und dann nicken alle und gucken nach links und dann geht's weiter, sondern Strukturen waren ja lange da, bevor dann Personen kommen mit neuen Ideen, und das dauert dann entsprechend etwas länger als anderswo. Aber wir sind da dran. Wir sind zu fünft und haben eben die Aufgabe, wissenschaftliche Befunde, würde ich es nicht nennen, aber Erkenntnisse als Mehrwert aufzutun und die dann in die Praxis zu transportieren. Nun haben du und ich zum Beispiel uns noch nicht getroffen. Das ist aber deswegen nicht verwunderlich, weil ich eigentlich für die übergeordneten Themen stehe. Also die Akademie ist jetzt nicht in Trainingslagern, sondern die Akademie ist praktisch übergreifend zuständig für die Themen und transportiert es dann über die Schnittmenge der Olympiastützpunkte zu den entsprechenden Disziplinbereichen. Sprich, ich werde nicht im Trainingslager sein, aber der Kollege aus dem entsprechenden OSP wird dort sein oder aus dem IAT, mit denen wir wiederum die Dinge inhaltlich bearbeiten. Mein Schwerpunkt ist mehr, sind mehr Projekte, die mit universitären Partnern zusammen gemacht werden, Forschungsprojekte auch über das Bundesinstitut für Sportwissenschaft oder über Dritte. Und auf der zweiten Schiene dann übergreifende Veranstaltungen aufzulegen, in denen wir auch Personen einladen, die in ihren Gebieten brillieren, um dort einen Mehrwert zu schaffen. Also die Idee, aus sich raus alles zu befruchten, das ist mehr so 90er-Denken. Es gibt überall Leute, die Dinge besser können, und die zusammenzubringen, ich glaube, das ist der Stand, da müssen wir hin.
Ja, wir haben ja schon häufiger über ein System, das in Norwegen ja implementiert ist, über den gesamten Sport, gar nicht über die einzelnen Verbände, diskutiert und gesprochen, und das halt als, naja, mehr oder weniger Best Practice mindestens in Mittel- oder Westeuropa dargestellt. Woran orientierst du dich oder woran orientiert ihr euch in der Herangehensweise?
Das Norway Toppenteam ist eine sehr interessante Sache. Die haben entsprechend sehr gute Wissenschaftler und sind angebunden natürlich auch zentral. Norwegen ist ein kleines Land, jetzt was das Medizinische angeht, zum Beispiel an der Oslo Trauma Health Clinic mit Roald Barr, der wiederum auch das IOC berät. Wir sind natürlich für so ein großes Land fürs Ganze zuständig, national und im Föderalen, und müssen praktisch viele solche Nester zu einem verbinden. Aber die interdisziplinäre Arbeitsweise, die haben wir uns schon angeguckt und versuchen in der Art und Weise dort einen Mehrwert zu generieren. Heißt auch oft, na ja, Mensch, fahrt mal nach Papendal und so, die machen das so toll. Wir haben auch dort gerade jetzt eine Konferenz gemacht mit dem Honoré Höth, was Talent angeht, der ja Sifan Hassan trainiert hatte und der lange in Papendal auch tätig war. Nun ist Papendal ist jetzt nicht Rocket Science und wir sind die Dullis. Das, was die haben, haben wir schon auch. Am Ende hängt es an Personen und an der Verschneidung von Personen. Und da ist noch Spiel drin. Ich glaube, wir Deutschen, wir denken in preußischen Heerkategorien und in vielen Menschen und in Abläufen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen lockerer werden und wir müssen mehr versuchen, die Qualitäten rauszukitzeln aus den einigen. Ein bisschen entspannter, dann geht's, glaube ich, besser. Wir haben Know-how und wir haben die Personen und wenn wir das ein bisschen neu aufdröseln, dann da sehe ich den Mehrwert.
Interessant, also möchte ich vielleicht kurz direkt einhaken, weil es ein total spannendes Thema ist, was dich wahrscheinlich in der täglichen Arbeit beschäftigt oder auch schon viele Jahre beschäftigt hat, ist ja immer das leidige Thema Zentralisierung oder nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie da der aktuelle Status quo innerhalb des Verbandes ist oder was du da grundsätzlich präferierst. Hat natürlich viele Vor- und Nachteile. Wir haben gerade über Norwegen gesprochen, kleines Land vergleichsweise. Da kann man natürlich das gut bündeln. Holland ist ein gutes Beispiel mit Papendal. Auch da kann man natürlich stützpunkttechnisch und Know-how und alles gut bündeln. Deutschland ist vergleichsweise ein großes Land, eine große Nation. Es ist föderal aufgebaut und hat auch, sagen wir mal, in der Vergangenheit vielleicht auch Vorteile gab, dass es verschiedene Zentren gab, die historisch entstanden sind. Also ich komme aus der schwäbischen Region, Sindelfingen geboren, VfL Sindelfingen, klassischer Leichtathletikverein, Tübingen, auch viel Läufer immer, die von dort gekommen sind irgendwie, weil einfach das Talent, das gibt ja Regionen in Deutschland, wo überproportional viele Talente in einer Disziplin herkommen, sage ich mal, oder entdeckt werden. Ne? Vielleicht gibt es sie überall, aber du musst natürlich auch Leute
entdecken. Das wäre gleich meine Frage gewesen, ja. Sind genau, da viele Talente? Interessante Frage.
Ja, genau. Und das Spannende ist ja, seit ich Leichtathletik mache, wo man dann vielleicht auch in den höheren Sphären irgendwie national unterwegs war und dann auch mehr und mehr in dieser Thematik reinkam und diese Diskussionen von Trainern, von Verbandsoffiziellen etc. mitbekommen hat, es ist schwer, sich abschließend bis heute, finde ich, für mich zumindest eine Meinung zu bilden, weil es gibt für vieles Vor- und Nachteile. Ich bin zum Beispiel zum Studieren später nach Regensburg gewechselt. Auch dort klassisches Beispiel für eine historisch entstandene Laufkultur, sehr stark abhängig von einer Person, in dem Fall damals ja Kurt Ring. Die hat so eine eigene Sogwirkung entwickelt, sodass dann ohne eine Verbandsförderung im Sinne von vor Ort, ja, also mein Olympiastützpunkt ist in München, das ist jetzt nicht, dass wir zum Physio oder für sonstige Sachen da eine Stunde hinfahren und zurück, das war ja Quatsch, aber sowas entsteht ja häufiger, da gibt es genügend andere Beispiele oder Tübingen oder was auch immer und trotzdem denkt man sich natürlich, wenn man über den Tellerrand schaut, wenn man in andere Nationen schaut, kleine Nationen, es hat ja auch einen Reiz, wenn du Facilities, also Sportanlagen, Serviceleistungen, Wissen irgendwo bündeln kannst. Aber irgendwo in Deutschland ja trotzdem schwer umzusetzen. Oder man hat sich bislang ja trotzdem irgendwie gescheut, so einen Hebel umzulegen, dass man gesagt hat, Kaderzugehörigkeiten sind inzwischen jetzt davon abhängig, dass man zum Beispiel alle nach Frankfurt zieht oder nach Berlin oder sowas.
Das ist ein großes Thema, könnten wir wahrscheinlich Wochen diskutieren und es hat verschiedene Ebenen. Das hat die Politik, es hat den Zuwendungsgeber, der einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat. Es hat dann die Ebene der Dienstleistungsinstitutionen. Ich war 20 Jahre im Olympiastützpunkt in Hannover für Niedersachsen zuständig. Im Föderalen haben wir ja fast für jedes Bundesland so ein Zentrum. Extrem ausgestattete Stützpunkte, wo es eigentlich mehr oder weniger alles gibt, was man braucht für alle Sportarten. So hat es die Politik ja vor langem entschieden. Vielleicht sogar, als ich noch in der Schule war, ist es so. Also sehr lange zurück zumindest hat man geguckt, so, was die Ossis so machen und dachte so, wow, das ist cool, sowas brauchen wir auch. Wir machen auch solche Zentren. Und das ist sicherlich auch nicht schlecht. Nun kann man sowas nicht alle 4 Jahre neu machen, weil da viel dran hängt. Ja. Und aber das ist, glaube ich, wieder typisch deutsch auch. Wir denken dann, naja, ey, soll das jetzt zentral sein oder machen wir das besser irgendwie anders? Das ist für mich nicht die Gretchenfrage. Also wir haben schon entschieden, dass wir föderal uns aufstellen, zum Teil. Und das ist auch sinnig wegen Universitäten, Ausbildung, Schule und verschiedenen anderen Dingen auch, Zuwendung der Länder. Aber Spitzensport ist Bundessache. Da kommt die Kohle her vom BMI. Also ist das schon mal gesetzt, dass wir beide Ebenen haben. Jetzt stell dir vor, du bist ein jüngerer Mensch, dem Ralf und ich sind die Jahre schon enteilt. Stell dir vor, du bist ich und du bist für den DLV zuständig. Das hört sich cool an, aber es ist komplex. Plötzlich sitzt du in der Zentrale oder auch nicht und guckst dir das ganze Land an. Und dann fällt dir auf, oh, es gibt ja nicht nur Laufen, es gibt ja auch noch Diskuswerfen und genau. Mehrkampf und keine Ahnung. Ein Mehrkämpfer würde sagen, was habe ich mit Tübingen zu tun? Das ist genau. Ganz okay, aber brauche ich nicht. Also das heißt, wir haben praktisch, wie bei einem Teppich, haben wir ein Muster von Kette und Schuss, je nachdem, wie du da entlang guckst. Und der Teppich ist aber das Ganze. Und da sollen dann nachher hübsche Muster sein. Ich glaube, wir brauchen beides. Ich bin übrigens auch im Schwäbischen aufgewachsen. Ich bin in Marbach am Neckar geboren. Insofern ist mir das alles nicht fremd. Ich weiß auch nicht, ob da mehr Talente sind. Ich konnte auch ganz gut rennen, aber das wusste keiner außer mir. Oder alle wussten es außer mir oder keine Ahnung. Es gab keinen Club und auch keinen Trainer. Deswegen habe ich als Kind Tischtennis gespielt, weil auf dem Schwäbischen Kaff gab es nichts anderes. Mhm. Aber spannende Sache auch. Ich wollte intuitiv gerne rudern, aber das wäre 15 Kilometer zu fahren gewesen. Und in der Generation haben keine Eltern sich ins Auto gehockt, sind mit dem Kind zum Rudern gefahren. Ich wäre vielleicht ein Leichtgewichtsruderer geworden mit 1,82 Meter und 72 Kilo. Und Sauerstoffaufnahme war nachher auch ganz gut. Und das hat auch erklärt, warum ich nicht schnell sprinten konnte. Also wenn man sich dem konzentriert annehmen würde, die Dicken in der Schule haben mich immer weggehauen, so kann man salopp sagen. Und das habe ich erst 10 Jahre später kapiert, was mit Muskelfasern zu tun hat. Dann ist da eine Menge Spiel. Also wenn man mit Kollegen im Ausland spricht und ich komme relativ viel rum oder bin viel rumgekommen, dann sagen die auch immer, Gott, Deutschland ist ein schlafender Riese. Fast 85 Millionen Menschen. Wenn das entsprechend strukturiert verfolgt würde, wie es in anderen Ländern ist, sagen wir es mal vorsichtig so,
ja.
Dann wäre Deutschland eine olympische Großmacht, immer, stets, schon aufgrund des Potenzials. Aber dann spielen natürlich viele andere Punkte auch rein. Wertigkeit von Spitzensport in der Öffentlichkeit. Und als ich in Hannover angefangen habe, für den Olympiastützpunkt zu arbeiten, da meinte mein Nachbar, es war ein freundlicher älterer Herr und der stand immer so am Zaun. Er dachte, ich arbeite für diese Schreibmaschinenfirma, weil es die nämlich in Hannover gab, wusste ich gar nicht. Ja. War so ein Missverständnis über einige Wochen durchaus, was einen doch dann etwas erdet, was so die Wertigkeit in der öffentlichen Darstellung dessen ist, was man denn so tut in seiner Blase. Ja. Zentral ja und föderal auch ja. Und je nach, um den Bogen wieder zu kriegen zur Frage. Und dann aber für meinen Geschmack aus einer nationalen Leichtathletikbrille gesehen, in meiner Funktion jetzt, das gilt für die anderen Verbände natürlich auch, die Disziplinen haben, im Rudern zum Beispiel oder im Judo, dann je nach den Anforderungen, die die Disziplinbereiche haben. Und wenn dann der Mehrkampf sich stark an Leuchtturmathleten orientiert, was wahrscheinlich Sinn macht, wo wiederum dann Trainingsnester sind und auch handelnden Personen, mag das für andere Sportarten oder auch für uns jetzt für andere Disziplinbereiche dann doch mehr flächendeckend sein. Oder im Werfen ist es auch ähnlich, sind es auch Nester. Und die dritte Ebene ist natürlich die, die wir gerade vor einigen Wochen in Köln im kleineren Kreis in der Konferenz erörtert haben. Wo kommt denn die her und wie geht denn das so? Sicherlich kann das nur Schule sein und in nicht allzu ferner Zukunft verlässliche Ganztagsschule mit Betreuung. Dann wird es nämlich kein Nachwuchstraining im Verein mehr geben. Und ein Dulli, der das ignoriert, das wird so sein. Und wer dort nicht adäquat in der Schule ist, als Sportverband, als wer auch immer interessierter, das gilt wahrscheinlich für das Nachwuchssinfonieorchester genauso, der hat halt, da sind die Kinder, dann ist er nicht dabei. Also dafür braucht es Konzepte. Ja. Und das wiederum, und da schließt sich der Kreis, sind wir bei diesen Einzelpersonen, die das sowieso schon immer gemacht haben. Der Sportlehrer, der Langstreckenläufer war, oder der Sportlehrer, der ein Hürdensprinter war, und der dann plötzlich eine internationale Hürdensprinterin hat, wo man fragt, wo kommt denn die her? Naja, weil der da war und das gesehen hat und der meinte, guck mal, spring mal über die Balken, Hürden ist cool und dann fand die das gut und so kommt eins zum anderen. Die brauchen wir auch und die sind natürlich nicht strukturell per se angebunden an einen Spitzenverband, weil der andere Aufgaben hat, zumindest jetzt noch hat. Vielleicht muss der Zuwendungsgeber dann dort das mit einschließen oder die Verbände müssen das hinkriegen. Das wird sich zeigen. Es wird eine der Aufgaben der Zukunft sein. Ja.
Wenn man jetzt mal so einen Crossover-Blick macht in Richtung zum Beispiel professioneller Laufszene in Deutschland jetzt oder professioneller Triathlon-Szene halt auch in Deutschland, die sich in größeren Teilen unabhängig vom Verband bewegen. Weil die Struktur, in der die sich bewegen, nicht abhängig ist von einer Verbandszugehörigkeit. Na klar, brauchen die dann formal einen Verein, dem sie angehören. Aber eigentlich sind das Einzelunternehmer, die sich ihr eigenes Umfeld selber darstellen. Welchen Mehrwert siehst du aus diesen Einzellern, sag ich mal, ja, die ja den Profibereich im Laufen, respektive auch im Triathlon auf Weltniveau repräsentieren und einem Return zu einer Übergangssituation von Talent im Juniorenbereich, Jugendjuniorenbereich, hin zu einer Entwicklung zur internationalen Leistungsfähigkeit?
Also ich glaube, dass ein Verband auch für eine Ein-Mann-Firma wie zum Beispiel im Langstreckenlauf, wenn jemand irgendwo unterwegs ist, immer einen Mehrwert schaffen kann, weil ich manchmal doch überrascht bin, wie viele blanke Stellen dort zum Teil doch dann sind im Geschäft. Das überrascht einen, aber eigentlich gilt auch das für alle Sportarten. Der Triathlon ist ja spät konstituiert worden. Also ich habe auch Triathlon gemacht als Student, bin da später zugekommen, und wer schnell rennen kann, kann auch gut Triathlon. Da war Olympia noch gar nicht vorstellbar. Das heißt, Olympia 2000 waren 7 Meilenstiefel für eine Sportart, die sich neu konstituiert hat, so wie jetzt Surfen auch in verschiedenen Bereichen oder Skateboarden. Und das hat das IOC gesehen und das hat die Sportart auch gesehen. Insofern tut sich so eine neue Sportart mit einer großen Flexibilität weniger schwer, weil die daherkommen, so mein Verständnis. Ja. Die haben eine Bundesliga etabliert, da war das ein Husarenstück, weil vorher hat jeder sein Ding gemacht irgendwie sowieso, weil es gab nichts. Und wenn es nichts gibt, machst du dein Ding. Jetzt Leichtathletik gibt's immer schon. Und wenn dann Sportler ihr Ding machen, dann erscheint einem das ungewöhnlich, aber ist zwangsläufig. Weil wenn du ganz weit vorne bist, dann musst du versuchen, das möglichst optimal für dich zu organisieren. Und da kann ein Verband, der nun als Institution dafür da ist, Kader zu benennen, für Sicherheit zu sorgen, Sportler zu den Trainingslagern zu beschicken, denen zu helfen, monetär oder strukturell, dann kann der mehr oder weniger helfen, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Wenn du theoretisch alles um dich hast, brauchst du keinen Verband. Ja, das gilt auch für Triathlon, also für die Unterstützung des täglichen Trainings. Ja, ich glaube, wie gesagt, der Verband kann immer einen Mehrwert schaffen, wenn man da dort in engem Kontakt ist. Also es gibt zum Beispiel Trainingsmessungen, die einfach helfen abzumildern, dass du in ein Defizit reinrennst oder reinschwimmst oder was auch immer. Man kann das natürlich auch subjektiv ansteuern. Man kann aber auch dort über zum Beispiel Monitoring-Instrumente, wie das Toppenteam auch macht, du lässt es laufen im täglichen Leben und du hast ein Backup seitens eines Verbandes. Da sind nicht mehr 12 Mann am Beckenrand oder an der Laufbahn. Aber wenn was ist, kannst du die erreichen und dann kannst du ein In-Time-Feedback bekommen. Wie jetzt zum Beispiel der Carsten Hollander im Lauf-G-Bereich das macht. Das finde ich, das ist so ein unaufdringliches, aber sehr wirksames Konstrukt. Ja, da steht kein Doc im weißen Kittel, aber du kannst den kriegen. Und der kann dir dann sagen, wenn das so und so ist, wen du anrufst oder wo du stehst oder wie das geht und wer dazugehört. Das ist zum Beispiel für den Christian Blumenfeld, wenn wir wieder zu Norwegen zurückgucken, Norway Toppenteam, der hat 12 Experten um sich herum von Ernährung über diesem und jenem. Das heißt, die gehen dem nicht jeden Tag auf den Wecker, die sind aber einfach da. Der weiß, welche Telefonnummer für welches Thema interessant sein könnte oder E-Mail oder whatever und kann eben schnell mit Informationen versorgt werden, wenn er die dann braucht, ohne aber mit Strukturen behelligt zu werden, wenn er sie nicht braucht. Ich glaube, das muss ein Verband in Zukunft können. Und wie gesagt, Triathlon ist da besser. Ich bin sehr eng mit der Familie Schomburg aus Hannover. Arndt Schomburg ist ein alter Freund von mir, noch aus Triathlon-Zeiten, aber er war immer eine Stunde schneller auf der langen Distanz als ich. Wenn du spät anfängst, kannst du halt mit den 5% Zuwachs im Jahr, das ist ganz cool, dann bist du auch ein Finisher mit 10 Stunden, aber die anderen machen halt 9 oder 8,5. Aber weißt du trotzdem, dass die Bettdecke wie Blei sein kann und kennst das Geschäft eigentlich ganz gut. Jonas Schomburg hat, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, die werden es mir verzeihen, der trainiert in Girona. Warum? Naja, weil da alle sind, ist doch klar. Da sind die ganzen anderen auch, da sind die Franzosen und Italiener. Das ist eine internationale Trainingsgruppe auf allerhöchstem Niveau. Und Trainingsgruppe beflügelt halt einfach den Einzelnen. Deswegen gehst du ins Trainingslager. Und deswegen gehen die Dullis zu Plaitas, weil da sind noch 500 andere. Und wenn du morgens müde bist, dann gehst du trotzdem dahin, weil um 9 steht da der Instructor. So funktioniert das. Und so ist Trainingslager für Spitzenleute schon auch. Und am dritten Tag bist du müde, aber du gehst dahin, weil um 9 Uhr fährt die Radgruppe ab und so weiter. Und der lange Lauf, den machst du mit den anderen zusammen. Das widerspricht aber nicht der Tatsache, dass er zweimal im Jahr zum IAT kommt, um einen Stand abchecken zu lassen, dass man weiß, wo steht er, dass die Trainingswettkämpfe machen, dass die Stützpunkten zugeordnet sind, wo die gemeinsame Maßnahmen machen. Also ich glaube, man kann das unaufdringlich verschränken, ohne immer gleich die Sinnfrage zu stellen, ob man sowas braucht und was das bringt und ob jeder das immer braucht, ist, glaube ich, ein falscher Zugang. So eine Struktur zu haben, ist super. Und wenn dann einer weniger davon nutzt, weil er echt schon gut aufgestellt ist, wenn dein Kumpel ein Doc ist, dann brauchst du halt keinen Doc täglich. Dann ist er dein Backup. Wo ist das Problem damit? Und wenn ein Verband Monitoring vorhält und du brauchst es aber nicht, weil du alle um dich hast, ja, wie die Norweger das auch sagen, die meinen, naja, von den Goldmedaillengewinnern, die Hälfte ist nicht über ein Monitoring an Oslo angebunden, weil die vorher schon so ein System hatten, bevor wir das etabliert haben. Sonst wären die da nicht. Auch das widerspricht sich nicht. Da müssen wir, glaube ich, flexibler werden. Also ein Verband als Struktur hat, glaube ich, die Aufgabe, diese kleinen Leuchttürmchen, die bei irgendwelchen Lauftrainern der Peripherie sind, zusammenzuführen mit anderen Leuchttürmchen, dass die dann auf höherem Niveau Lehrgänge machen können. Das kann dann in Plietzhausen sein oder kann eines muss gleich in Kenia sein. Nicht immer gleich so aufgeregt, so dass die dann Gleichgesinnte treffen und den nächsten Schritt gehen und dann dazulernen, auch was Training angeht und um dann Schritt für Schritt ganz nach vorne zu kommen. Das kann automatisch passieren, wenn man Glück hat. Richtigen Trainer, der einen kennt, wo man sagt, geh mal dahin. Oft passiert das nicht automatisch. Ja, und dann kann so ein Verband hilfreich sein mit seiner Struktur.
Also das klingt tatsächlich sehr spannend und sehr, wie sage ich das jetzt? Ich sage mal sehr aufgeschlossen. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, ich bin schon einige Jahre nicht mehr ganz so nah am Verbands. Am Verbands-Doing, auch in Bezug auf die Top-Athleten, was damit zu tun hat, dass ich ein Jahr nach den Olympischen Spielen 2016, da war eben ein großer Umbruch und da wurden viele, ich sage jetzt mal, alte Athleten auch aus Bundeskadern aussortiert, klingt hart, aber im Endeffekt trifft es den Nagel auf den Kopf, was, glaube ich, für die Marathonläufer oder Marathonläuferinnen, die das betroffen hat, am wenigsten problematisch war, weil du hast vorher auch schon so ein bisschen darauf verwiesen, dass die Leichtathletik natürlich eine sehr komplexe Sportart ist mit wahnsinnig vielen sehr, sehr unterschiedlichen Disziplinen, Anforderungen etc. Und ich glaube generell alles, was natürlich in Richtung Straßenlauf geht, hat einfach aufgrund der Popularität auch in der Breitensportwelt einen anderen Zugang zu Geld einfach auch. Das muss man fairerweise so sagen. Also da fällt man dann vielleicht, wenn man es geschickt anstellt, relativ weich und kann sich eben auch selber so ein Team aufbauen, wenn das nicht ohnehin schon der Fall ist. Aber ich gehe jetzt mal gerne noch ein paar Jahre zurück in der Zeit, als ich noch auf der Bahn aktiv war. Und damals, also das ist jetzt, ich würde das jetzt nicht als Kritik verstehen wollen, aber es ist damals war es sehr anders wie das, was du jetzt geschildert hast, was aktuell jetzt inzwischen scheinbar das Doing ist, was ich sehr, sehr gut finde, was ich sehr, sehr liberal finde, dieses Athleten versehen mit Zugängen zu Wissen, sage ich jetzt mal, ohne dass man das jetzt in so eine enge Form presst. Das war damals noch anders. Da gab es auch eine ganze Reihe und teilweise auch viele Wechsel von verschiedenen Bundestrainern. Es gab ganz am Anfang der meiner Anfänge, da war ich ja dann gerade erst so 19, 20, als ich das erste Mal in den Bundeskader kam, also relativ spät auch erst, da gab es schon, was ich cool fand, das hat damals noch Detlef Uhlemann verantwortet, zumindest im Herbst so einen Eröffnungslehrgang in Saarbrücken meistens, wo versucht wurde, alle Laufkader zusammenzubringen. Da ging es jetzt gar nicht so stark um das Training, was man da Anfang Oktober gemacht hat, sondern eben auch Physiotherapeuten dazu, Sportwissenschaftler, einen Austausch zu pflegen, die Athleten besser miteinander zu connecten und so. Fand ich großartig. Ist aber danach auch vielleicht zu viel Workload oder die Leute haben diese Vision nicht gehabt, gar nicht mehr praktiziert worden. Und damals war es dann relativ starr, fand ich. Da war es dann halt so, man musste gewisse Dinge machen, die halt Teil der Kaderzugehörigkeit waren. Man musste im IAT mindestens einmal im Jahr das machen. Aber das war alles sehr, es war sehr starr und nicht so frei, wie das jetzt scheinbar der Fall ist. Das finde ich aber großartig. Ich glaube, dass das auch zeitgemäß ist, um Sportler zum Erfolg zu führen. Weil Zentralisierung, haben wir vorher nochmal gesagt, also es hat sicherlich Vorteile, in einer starken Trainingsgruppe zu trainieren mit tollen Anlagen. Gar keine Frage. Also das ist übrigens auch Saarbrücken ein ganz tolles Beispiel für ein sehr kleines Bundesland, wo dann natürlich sehr viel Fördergelder sehr zentral fließen. Also die Anlage dort am Olympischen übrigens ist ja großartig. Also absolutes Sport-Eldorado, alles nebeneinander. Das gibt's in ganz vielen Bundesländern natürlich so nicht. Oder zumindest nicht ganz so in diesem Ausmaß vielleicht. Aber ich glaube, so das Konzept von, man hat einen oder versucht, so klassische Schwerpunktzentren zu schaffen, ist heute, glaube ich, schwieriger, weil natürlich, und auch das hast du ja vorher gesagt, auch berufliche Ausbildung etc., alles Faktoren sind, die mit reinspielen. Die Leute müssen heute oder wollen ja auch studieren, wollen sich nebenher irgendwie vielleicht auch um die Zeit danach schon kümmern. Und da muss man natürlich gucken, wo kann das passen. Und deswegen gibt es oft auch noch diese selbst entstandenen Trainingszentren unabhängig vom Verband. Aber gerade für diese Athleten ist es natürlich großartig, wenn es heute die Möglichkeiten gibt, mit diesen entsprechenden Anlaufstellen zu arbeiten, ohne dass man sich jetzt da ortstechnisch verändern muss. Wie lange würdest du sagen, oder ich meine, ihr seid sicherlich da immer noch in den Prozessen, das wird ja stetig weiterentwickelt, aber wie lange habt ihr da schon, oder du ja wahrscheinlich dann im Speziellen darauf hingearbeitet? Das ist wahrscheinlich eine fließende Bewegung, kann ich mir vorstellen, so aber es klingt also auf jeden Fall sehr viel moderner und sehr viel zeitgemäßer, nenne ich es jetzt mal, als das, was ich vielleicht noch vor 10 Jahren kannte.
Ja, also ich habe ein Szenario geschildert, wie ich mir das vorstelle, wie ich das aus verschiedener Perspektive her als zukunftsträchtig erachte. Nicht nur, weil andere das erfolgreich machen, sondern auch, weil das uns gemäß wird. Nun, du schilderst Erfahrungen aus einer Zeit, die ich so nicht kenne, weil ich da noch nicht beim DLV war. Insofern kann ich dazu nicht so richtig was sagen. Ich habe 19 angefangen und dann gab es 2 Jahre Covid, die alles relativ schwierig gemacht haben. Insofern war das hätte ich mir da ein bisschen mehr Stringenz erhofft, aber das hat alles betroffen, leider. Und da wir Deutschen ordentlich sind, haben wir schön alles zugemacht, im Unterschied zu den Ländern außenrum, die wenig zugemacht haben. Meine Tochter lebt in Frankreich, so habe ich ganz guten Einblick da. Sei es wie es will, das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Wir sind halt nun mal eine ordentliche Nation. Ich glaube, wir müssen dorthin kommen. Und ich, also Zentralisierung ist gut insofern, als du allerhöchste Betreuung in Ausstattung und persönlichem Know-how nicht überall vorhalten kannst und auch nicht musst. Das heißt, wenn du in Saarbrücken zum Beispiel wohnst und deine Laufstützpunkte sind jetzt nun mal hypothetisch in der Tübinger Gegend und es gibt vielleicht noch vielleicht in Frankfurt was oder keine Ahnung, wo ihr Lehrgänge macht, je nachdem, wie es organisiert ist, dann habt ihr eine Kette im Ausland, dann widerspricht es nicht der Tatsache, dass du in Saarbrücken ab und zu bist, weil du dort dein Umfeld hast, dass du die Lehrgänge in den deutschen Zentren machst, weil du dort zugeordnet bist und dort sagen wir mal, auf der Bahn Einheiten machen kannst, die du vielleicht in Saarbrücken so nicht machen kannst und vielleicht eine Diagnostik am IAT machst oder in Köln oder keine Ahnung, wo dein Diagnostik-Schwerpunkt dann ist für eine Disziplin, weil dort eben die Technik ist und die Person ist. Ja, also hast du so eine, für meinen Geschmack, immer so eine Dreischichtigkeit, die sich aber ergänzt und die sich nicht widerspricht. Und da müssen wir einfach ein bisschen entspannter werden. Und jemand irgendwo hinzuzwingen, dorthin zu ziehen, das Rudern hat das mit einigem Erfolg gemacht, wobei natürlich Berlin jetzt auch nicht die Peripherie ist. Da kann man schon mit 3 Krokodilstränen dann mal hinziehen für die Olympiavorbereitung. Aber schwierig, ich kenne das von Sportlern aus Hannover. Ich halte das nicht per se für ein Erfolgsmodell, sondern das muss abgewogen werden für den Verband. Also Leichtathletik ist nicht Rudern und Turnen ist nicht Triathlon. Und dann für Leichtathletik gesprochen auch für die Disziplingruppe. Kann mir schon vorstellen, dass mehr zentrales Arbeiten, zum Beispiel im Werfen, obwohl ich von meiner Herkunft dem weit entfernt bin, als 72 Kilo Mann bin ich jetzt nicht der Werfer. Ja. War immer froh, wenn ich das in der Schule geschafft hatte, ohne einigermaßen. Aber das macht schon Sinn, weil da sind nicht so viele. Im Laufen hast du in dem mittleren Niveau schon deutlich mehr Personen noch. Ja.
Ja. Ja.
Also das gilt es, glaube ich, zu finden und abzuwägen. Und wir sind in diesem Prozess durchaus in der Mitte, würde ich jetzt mal persönlich so einschätzen. Ja.
Ja.
Aber ja, Reinhard, du musst eine Idee haben, wie es gut sein kann, ja, um dich dann dorthin zu bewegen. Also es wird mehr Zentralisierung kommen für absolute Spezialisierung, kommen müssen, wenn man nach Mitteln gefragt wird. Und es wird Trainingsschwerpunkte auf hohem Niveau föderal geben müssen oder halt dann an Bundesstützpunkten sozusagen, je nachdem, wie man die Struktur nennt, weil wir das brauchen. Und es wird natürlich Trainingslager an optimal geeigneten Trainingsorten geben müssen, die dann auch im Ausland sein können. Ja, jetzt verlaufen sowieso. Wir brauchen Höhe, keine Frage für mich. Und wie man das dann organisiert, ist wieder ein anderes Thema. Aber all dies, wie gesagt, widerspricht sich nicht, sondern muss mit Augenmaß geplant und aneinander angebunden werden.
Nehmen wir mal das Beispiel für Laufen aus Herxheim. Ja? Mhm. Für alle zu Hause, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Ehemaliger Mittelstreckler, der eine entsprechende Qualifikation im betreuenden Umfeld hat, hat da ein Zentrum gebaut und dort sind Höhenbedingungen simulierbar. Da gibt es diverse Ansätze, dass Athletinnen und Athleten da auf mehr oder weniger privatem Anreiz hingehen. Das ist jetzt sicher auch nicht Mittelpunkt des prallen Studentenlebens, sage ich mal. Ist aber ja auch eine Frage, worauf man sich einlässt in einer Vorbereitung auf sehr große olympische oder sonstige Ziele in seinem leistungssportlichen Treiben. Es ist jetzt auch nicht out of nowhere, sondern in Rheinland-Pfalz. Sind das so Modelle, wo ihr, du dann auch sagt, ja, da müssen wir mal hingucken, was da tatsächlich passiert, weil im Zweifel kann ich ja einen Nachwuchskader eher mal nach Herxheim 4 Wochen schicken, als zu sagen, jetzt fliegen wir mit einem Nachwuchskader 4 Wochen nach Flagstaff oder nach Kenia.
Sehr schön, dass du das Beispiel Flagstaff nimmst. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich kenne das noch von früher. Da wurden ja Hundertschaften da hochgekarrt, 16-Jährige teilweise, wo du denkst, Junge, lauf erstmal 140 Kilometer über ein paar Wochen hier unten. Du musst noch nicht irgendwie auf 2000 Meter Höhe. Also, aber ein gutes Beispiel. Ja, Flagstaff war früher, also da habe ich mir auch teilweise gedacht, was da Geld verbrannt wurde. Ja, unglaublich.
Ja, sehr spannendes Thema. Nun, es, also um Herxheim ein bisschen zu erläutern, der Eigentümer der Institution, der Johannes Eisinger, ist ein unglaublich umtriebiger Typ und ich bin in wirklich engem Kontakt mit ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass dort auf der Kuhwiese eine Unterdruckkammer entstanden ist und dann kann man da mal hingehen und der DLV hat davon nichts gehört. Also wir haben das mitkonzipiert in allen Belangen und haben auch eine Struktur gefunden, dass das ein inoffizieller Stützpunkt des DLVs ist. Also es ist kein Bundesstützpunkt, weil das braucht man dafür nicht. Aber die Liegenschaft ist so konzipiert, dass die das hat, was man braucht für ein Höhentraining zu Hause. Also was Oregon geschaffen hat, von den Begleitumständen, die sich dann ergeben hat, mal abgesehen als Kernzelle, ist sowas Ähnliches, dass du in Höhe wohnen kannst, in Höhe trainieren kannst oder sleep high, train low, das heißt du rennst außen, was verschiedene Vorteile ja dann noch mit sich bringt. Das gibt es dort alles und was andere Länder auch haben und hypen, das hat Deutschland eigentlich auch unter DLV, wenn man so möchte, als Kooperationspartner vom Rehamed dort. Es ist aber sehr schwierig, sowas institutionell zu verankern und in eine Routine zu bringen. Also da kommt kein Knöller und da sagt dann, jetzt passt mal auf, ich erkläre euch mal was. Höhe ist ab dem und dem Alter zwingend und aber vorher gucken wir mal, wie das so alles geht und dann alle da rein und dann sehen wir, so wäre das vielleicht im früheren Osten möglich gewesen und so macht das China auch. Die schmeißen 500 Kinder in so einen Pool rein und dann schwimmen die alle volles Rohr und die es schaffen hinten, die sind dann, kommen dann in den Nachwuchskader. Das funktioniert schon prinzipiell, das ist aber kein Modell, das wir in Deutschland hier fahren können und wollen. Wir haben ein Forschungsprojekt dazu auch durchbekommen von Carsten Hollander, dem leitenden Mannschaftsarzt, der in Hamburg an der Klinik tätig ist, an der Medical School, an der Universität und auch als Kliniker in Kooperation mit dem Carsten Krüger, der dieses große Forschungsprojekt macht, das Improve, der einen Schwerpunkt als Genetiker hat in Gießen. Die beiden haben sich mal ausgewählte Kader, Nachwuchskader angeguckt, wie die denn so auf Höhe reagieren, weil die reagieren nicht alle gleich. Manche reagieren sehr gut und manche reagieren wenig. Es gibt keine Non-Responder, aber es gibt very slow responder, sagen wir es mal so, ja, wo man sich dann die Frage stellen muss, stehen Aufwand und Verhältnis sowieso generell im Verhältnis, Aufwand und Ertrag im Verhältnis, so wollte ich sagen. Ja, das ist natürlich die wissenschaftliche Betrachtungsweise, in die strukturelle ist eine andere. Trainer erklären einem dann, naja, ich brauche eine gemischte Gruppe und die muss so und so groß sein und dann, und die kennen sich und das ist dann besser. Das mag so auch schon sein. Wenn es dann zu einer Abwägung kommt, dann glaube ich, müssen wir mehr auch dorthin kommen, dass wir diese Möglichkeit verstärkt nutzen, weil das ist eigentlich ein Nugget. Also als ich das, als wir angefangen haben, das zu aufzubauen, haben befreundete Professoren haben gesagt, wie habt ihr das hingekriegt? Weil sowas ist nicht zuwendungsfähig. Sowas ist in Deutschland gar nicht möglich, deswegen gab es das nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, wir bauen eine Höhenkammer und das Innenministerium sagt, hier sind 5 Millionen, das machen wir mal. Das geht so nicht. Aber wenn du natürlich jemand hast, der das baut, in einer großen Liegenschaft sich das mit rausschwitzen kann, dann ist es in einer Kooperation möglich, dort unter Sonderkonditionen mal Arbeitstage sich einzukaufen. So haben wir das gemacht. Ja. Und das muss, glaube ich, noch weiter beworben werden, erklärt werden, angeflutet werden sozusagen, dass das eine gewisse Routine bekommt. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch lieber in St. Moritz joggen als in Herxheim, aber das ist nicht die Frage, die sich stellt. Und die Effektivität des Trainings dort ist sehr gut. Es gibt unglaublich gute Gehstrecken außen. Das Sportzentrum ist direkt dahinter. Es ist ja nicht so, dass man dann sein ganzes Training auf dem Laufband innen machen muss in Höhe, sondern man kann durchaus hohe Geschwindigkeiten außen absolvieren. Wichtig ist eine entsprechende Reizdichte über die Dauer dort unter Höhenbedingungen. Ja. Und man kann auch mal die Oma besuchen, wenn die in der Nähe wohnt, dann ist auch nichts zunichte gemacht, sondern das steht schon im Verhältnis dessen. Ja,
ja. Ja, das, also ich sehe schon, dein eigentliches Betätigungsfeld ist eher kreatives Zusammenfügen von Optionen und Möglichkeiten, ja, von Möglichmachung von realem Leistungssport, ja, und das ist ja ein Punkt, der auch sehr dynamisch sich entwickelt. Das ist ja nichts, was ich jetzt in eine Struktur gieße und das dann 20 Jahre so ist. Ja, das ist ja immer ein Problem mit allem, was ich bauen muss, was ich halt in Strukturen gießen muss, was ich sicher auch in Förderanträgen, in institutioneller Zuwendung und so weiter verankern muss. So funktioniert ja Leistungssport nicht, weil der eben hochdynamisch ist. Genau. Wo siehst also, du denn, wo siehst du denn den größten Potenzialraum für Ausdauersportarten, wenn das um die Entwicklung der nächsten Jahre geht?
Du meinst jetzt fachlich inhaltlich?
Ja, ja. Wohin die Reise gehen kann?
Ja, also ich glaube ganz generell, das hört sich profan an, ist es aber nicht. Müssen wir die Kollegen sprechen von Leuchttürmen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Wir müssen die Top-Performer, die lange, lange Jahre das gemacht haben und die dann das ihr Niveau ausschöpfen können und international dann konkurrenzfähig sind in ihrer Disziplin, die müssen wir halt auch einen Start kriegen. Das heißt, wir müssen ganz klar Verletzungs- und auch Ausfallraten minimieren. Das ist der Big Point. Das ist die Nummer eins. Daran denkt man nicht. Ist aber so. Was hilft's, wenn du der größte Leuchtturm bist und du hast halt Achillessehne und da juckt's die ganze Zeit und dann machst du noch ein Trainingslager und dann machst du ein Umfangshoch, weil das geboten ist auf dem Papier und danach kannst du halt nicht starten, weil du eine Reizung hast. Da gibt's Tonnenfällen in anderen Sportarten auch. Das hilft halt niemand. dann ist halt ein Philipp Flieger so, wie wenn er nie existiert hätte. Wenn du nicht an den Start gehst, bist du nicht da. Ja. Und ich glaube, das Potenzial der Struktur liegt darin, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. So sehe ich das. Das hört sich simpel an und das hat genau die Komplexität, Ralf, die du gerade vorhin geschildert hast. Also zu überlegen, was gibt's noch alles, was man da an Land ziehen kann, was man da reinpacken kann. Und man denkt immer an Hightech. Es hat auch mit Personen und Strukturen zu tun, ja, und an ein Umdenken, was Abläufe angeht, Habituationen ändern und sowas ist natürlich schwierig.
Das ist fast noch schwieriger, als Zuwendungen vom Bund zu kriegen, würde ich sagen.
Das ist leicht, weil entweder du kriegst die oder nicht. Und wenn du einen Forschungsantrag stellst, ist viel Arbeit vorne dran. Wir haben einen Forschungsantrag über das orale Mikrobiom mit einem internationalen Forscherkonsortium gemacht. Da war Ian Needleman dabei und Carsten Hollander auch und Forscher aus Amsterdam. Das wurde dann abgelehnt. Dann ist es halt so. Und dann weinst du drei Krokodilstränen und machst einen neuen Anlauf und überlegst, wie man das anderswo machen kann. Wo kriegst du Kohle her? Oder wie kann man das vielleicht nochmal auf Wiedervorlage bringen? Das ist aber dann, sagen wir mal, eine zielgerichtete Aktion, die dann kulminiert, eine Habituation zu ändern, ist halt ein permanent, wie wenn du permanent bergauf rennst.
Ja, ja.
Aber alternativlos würde die frühere Kanzlerin sagen, das muss gemacht werden. Wenn man Change möchte, dann muss man halt das klar machen und initiieren und Mehrwert plausibel machen. Ja.
Naja, Bergaufläufe können ja auch effektiv sein, ne? Also.
Wenn die Steigung nicht so groß ist, ist der Kraftausdauer-Aspekt, wie man früher gesagt hat, nicht zu unterschätzen. Ja, korrekt.
Lass mich nochmal bei diesem Thema, das dich ja letztlich auch hier nach Verde getrieben hat, kurz nochmal ansetzen, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde. Wir haben das so am Rande hin und wieder besprochen, weil tatsächlich ja unser, also Philipp und meins gemeinsamer Zahnarzt auch hier mit im Camp gerade ist.
Okay.
Mundgesundheit, Zahngesundheit, Pflege, ja, und Einfluss auf Leistung oder auf Ausdauerleistung oder auf Training. Hilf uns mal, wo ist Stand der Wissenschaft? Was sagt deine Frau dazu? Wie viel kannst du da mitnehmen aus dem Gespräch am Frühstückstisch?
Ja, eher beim Abendessen und beim Glas Rotwein. Du kannst dir vorstellen, wenn du mit einer selbstständigen Zahnärztin verheiratet bist, ist es ein Albtraum, weil wenn du jeder Business Owner als Partner, do or die, also du bist ein Teil davon. Aber ich bin immer interessiert an allem Neuen und da ist meine Frau ist dann sowieso. Ich war verblüfft, weil ich das auch so nicht wusste und was die, also vom Stand der Wissenschaft sind wir so weit entfernt in der Anwendung, dass es schon fast gräulich ist. Und das betrifft die gesamte Bevölkerung. Und natürlich für Spitzensport ist es durchaus, ja, blamabel will ich nicht sagen, aber es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, dass man diese Erkenntnisse noch nicht implementiert. Das betrifft natürlich auch Einzelne. Bis ein Verband und ein Deutscher Olympischer Sportbund sowas in eine Routine überführt, dass man zum Beispiel in der Jahresuntersuchung auch zu einem Zahnarzt gehen muss, habe ich realisiert, das dauert sehr lange. Aber eigentlich wäre es geboten. Es ist relativ simpel. Wenn du Zahnfleischbluten hast, und das haben viele Menschen, also Parodontose, sagt der Volksmund, dann kann sich das also musst du dir vorstellen, dann ist das ein direkter Eintritt in deinen Organismus. Das heißt, da ist Blut und die Keime, die dort im Mund sich befinden, weil du mit deinen Fingern reinfasst, weil du dir irgendwas in den Mund steckst, über das Essen und, über die Luft, all das kann direkt in die Blutbahn eindringen. Ja, das hört sich theoretisch an, das addiert sich aber auf wie eine Wunde, die Größe der inneren Hand, der Handfläche erreichen kann. So, und jeder Athlet, der eine Abschürfung hat, in dieser Größenordnung hat eine Idee, wie sein Immunsystem kurbelt, um permanent das hinzukriegen. Das heißt, ein Teil deiner Energie in der Regeneration geht da rein. Das wissen die Zahnärzte, auch nicht alle, aber die sich mit Forschung beschäftigen. Das wissen die normalen Patienten nicht und das wissen auch die Spitzensportler, die in der Mehrzahl normale Patienten sind, auch nicht. Das heißt, Zahngesundheit und damit dann präventive Maßnahmen sind eigentlich ein A und O. Und das ist eine Minute am Tag. Zähneputzen, ja, aber die Pflege der Zahnzwischenräume, weil dort ist diese Sollbruchstelle, wo eben der Zahnhals am Zahnfleisch sich anschmiegt, und wenn dort Platz ist und dort der Feind eindringen kann, dann ist es schwierig. Ja. Sprich, wir brauchen gute Vorsorge, wir müssen dort präventiv tätig sein. Es gab eine große, große repräsentative Untersuchung von Ian Needleman, Eastman Institute of London, der so international denkt, dass er als englischer Zahnarzt sich in die wissenschaftliche Kommission des DLV hat rein nennen lassen. Der Ian ist also ein Kollege und arbeitet auch für den DLV. Er hat alle UK Sports, eine große Zahl an UK Sports Athleten in der Vorbereitung auf 2016 untersucht und hat überraschend schlechten Zahnstatus festgestellt. Schlechter waren nur noch die Profifußballer damals. Nun kann man die Gesundheitssysteme nicht ganz vergleichen, und wir stehen, glaube ich, ein bisschen besser in Deutschland. Das würde ich jetzt mal so proklamieren. Trotzdem sind halt nicht alle Fälle ausgeschlossen, und ich habe von einer Kollegin meiner Frau dort bei der Konferenz ein Foto von einem dänischen Spitzenschwimmer gezeigt gekriegt, der eine vereiterte Wurzel am Zahn hatte und der die ganze Zeit rumlaboriert hat, und sie hat ihm gesagt, okay, du kannst jetzt eine Wurzelbehandlung machen, dann dauert die Rekonvaleszenz 6 Wochen. Wir können den Zahn auch ziehen, weil du wirst den eh nicht retten können, weil er hat 3 Wurzeln, und damit ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es gut läuft für dich. Und wenn du jetzt Quali-Wettkämpfe hast, dann machen wir das so, schlage ich vor, hat er gemacht, hat mit Bestleistung die Quali gemacht und hat einige Bestleistungen danach geholt. Ich kenne aus meiner Hannoveraner Zeit ähnliche Fälle damals auch, da war ich noch nicht so weit. War ich noch mit meiner ersten Frau verheiratet, die nicht Zahnärztin war. Da meinte ein Kollege, guck die an, die Hürdensprinterin. Die hat die ganze Zeit L4 Gleiten gehabt. Und irgendwie komisch, und nichts hat geholfen. Alle haben austherapiert. Und dann plötzlich ist mir eingefallen, hier, was ist mit deinen Zähnen? Und dann war die Sportlerin so, ja, ich habe da einen Weisheitszahn irgendwie, aber irgendwie da, ich habe Schiss zum Zahnarzt, da will ich nicht hingehen. So, eigentlich geht es schon ganz gut und so. Und er meinte, okay, ich spreche erst wieder mit dir, wenn du da warst und wenn du das machen lässt. Weisheitszahn rausgenommen, L4 Gleiten, weg gewesen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Zahnstatus und orthopädischen Schwierigkeiten durchaus. Ja, wir haben die Sportzahnärzte in Deutschland. Ich war auf deren Jahrestagung, und ich habe aber auch bei einer Fortbildung Zaungast mit meiner Frau wiederum auch, weil wir die Schnittstelle dort gerne bespielen, weil es spannend ist. Die auch selber schnelle Beine hatte übrigens, so hat man da eine größere Affinität natürlich. Und ich glaube, dort ist Spiel drin, die werden wir, denke ich, als Struktur mit uns verflechten, dass wir dieses ausschließen können. Ja.
Also sicher.
Also beides, Prävention und eben Behandlung akute, von Dingen. Wir brauchen beides.
Gute Sachen angucken lassen. Ja, also sicher ja auch ein Appell an euch alle zu Hause. Also ne, schaut mal nach, wenn ihr langfristige, hartnäckige Dinge habt, die ihr nicht loswerdet, an, keine Ahnung, Entzündlichkeiten oder. Vielleicht ist es ja doch eine Zahngeschichte, ja. Ist auch irgendwie seltsam, ne, dass Zähne so ein Thema sind. Tatsächlich wird da ja sehr wenig drüber gesprochen. Ja, also wenn ich ja wirklich irgendwas habe an der Wirbelsäule, da wird ja ganz offen drüber gesprochen. Über Zahngeschichten wird ganz wenig gesprochen. Und eben auch so eine Angst, ne, zum Zahnarzt zu gehen, warum auch immer, wegen Spritze, Bohren, das ist jedenfalls ein sehr angstbehaftetes Thema, ja. Also, das ist schon auch wirklich spannend, weil da wird ja irgendwas, das ist ja nicht genetisch, sondern das ist ja in der Erziehung angelegt, ja. Da wird ja irgendwas mit Kindern gemacht, dass man dann selbst als Erwachsene solche irrationalen Entscheidungen trifft, die einem vielleicht daran hindern, als Leistungssportler oder überhaupt als ambitionierter Sportlerin oder als ambitionierte Sportlerin, leistungsfähig zu sein oder das, was man investiert an Training, eben auch in einem Ergebnis zu bekommen.
Ich habe einen Aspekt noch vergessen, den ich sehr spannend finde und der mir so auch nicht klar war, wie ich ausgeführt habe, dass dort Keime direkt in die Blutbahn eindringen können. Also sonst ist man da ja sehr penibel am Körper. Wenn man sich ritzt an der Hand, dann macht man ein Pflaster drauf und guckt, dass das aufhört zu bluten und dass das krustet und dann immunologisch dort der Körper das bearbeiten kann. Bei den Zähnen nimmt man das so hin. Es ist so, dass das ist eigentlich länger schon bekannt, dass man mit Verwunderungen zum Beispiel an den Herzkranzgefäßen Keime gefunden hat, wo man sich nicht erklären kann, wie die da hinkommen. Oder wenn Entzündungen anderswo am Körper dann waren, dass das Keime sind, die man eigentlich nur im Mund hat, bis man realisiert hat, dass die von dort im Mund im Körper wandern und dort dann, wo Infektionen sind, sich dort anlagern können und das dort verschlechtern können oder auch welche auslösen können. Ja, das ist eigentlich ein ganz frappierender Befund, der wiederum dann über das Symptomatische an die Ursache denken lässt und dass man einfach versuchen muss, diesen Eintrittsort zu versiegeln, das ist einfach dort gut zu machen. Die schlechte Nachricht ist, dass natürlich Neigung zu Parodontitis und so weiter, das ist erblich. Aber das hilft ja nichts. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich dort schwach stehe, dann muss ich mich halt da mehr kümmern. Mhm. Ja, das ist jetzt kein Grund, das laufen zu lassen, sondern genau dann muss ich halt dort noch mehr Input geben. Ja,
das ist auf jeden Fall, das ist spannend, weil das glaube ich, und deswegen hat Ralf das ja vollkommen richtig hier mal aufgebracht, glaube ich, im allgemeinen Bewusstsein überhaupt nicht so verankert ist. Ja. Also, dass man jetzt nicht, ich bin jetzt auch definitiv keiner, der irgendwie Phobie hat, zum Zahnarzt zu gehen, aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass manche Menschen das jetzt vielleicht weiß ich nicht, aufs Nötigste beschränken und vielleicht dann Sachen auch mal rausschieben, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht man auch mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also ich kann gar nicht mitreden, bei mir wurde noch nie gebohrt, aber ich kann mir vorstellen, dass das maximal unangenehm vielleicht auch ist. Nichtsdestotrotz ist das womöglich ja dann einfach eine Ursache, auf die man jetzt nicht ganz so typisch draufkommt. Ich könnte mir vorstellen, Orthopäden, die viel Sportbezug haben, die kriegen den Connect, glaube ich, relativ schnell hin. Aber ja, nicht jeder ist ja zwangsläufig, wenn man das erste Mal jetzt ein Problem hat und einen Arzt aufsucht, direkt bei einem Arzt, der da irgendwie eine Top-Adresse ist. Also Leute zu Hause, direkt im Kalender mal den nächsten Termin raussuchen, wo ihr euren Zahnarzt aufsuchen könnt, um alles nochmal durchchecken zu lassen. Und eine gewisse Prophylaxe ist da sicherlich hilfreich.
Nun ist auch das jetzt nicht ein Thema, was einen ganz großen Stellenwert im Konsortium der Faktoren angeht. Aber es ist halt einer, hinlatschen, die Untersuchung machen, Haken dran, check. Und dann ist das okay, dann hat man das gemacht. Und wenn man sehr professionell Spitzensport betreibt, dann sollte das außer Frage stehen. Ja.
Absolut.
Ja. Welche Kästchen lässt du noch abhaken von leistungsorientierten, also von den Leuchttürmen, die du alle unbedingt in Paris am Start sehen willst.
Und wir versuchen ja immer, diese Learnings, die im absoluten Top-Bereich hier angewandt werden, versuchen wir natürlich auch immer wieder runterzubrechen auf unsere Zuhörerschaft, die ja durchaus auch ambitioniert sportlich unterwegs sind, aber gerade da vom Top-Bereich, vom Spitzensportbereich, da kann man sich ja durchaus auch immer mal was abgucken.
Ja, ich glaube, der Transfer ist ein interessanter, die Übertragbarkeit ist nicht immer gegeben, aber man kann drüber nachdenken. Nicht alles, was am Formel-1-Auto ist, findet sich danach auf der Straße, aber es ist zumindest erwägenswert. Und wir haben doch aus der Raumfahrt die Teflon-beschichteten Pfannen geerbt und also ein bisschen was passiert schon. Also ich glaube, das große Thema in einer Leistungsgesellschaft wie der unsrigen, und Leistung ist eigentlich gut, Leistung ist positiv, ja, an sich, ist das Thema Regeneration. Und das Thema Regeneration ist in erster Priorität damit verbunden, dass ich genug und gut schlafe. Was nicht dasselbe sein muss. Ich muss einfach genug schlafen. Wir sind in der mitteleuropäischen oder in der zivilisierten Welt, kann man sogar sagen, leiden wir unter chronischem Schlafmangel. Wir schlafen in der Regel zu wenig. Wir kommen nicht früh genug ins Bett. Wir müssen aber früh raus. Ist vielleicht jetzt seit Covid ein bisschen besser geworden. Wenn man Homeoffice hat und man fängt um 9 an, dann reicht es, wenn man um 8 aufsteht. Früher fehlt dann eine Stunde mehr. Okay, wenn man noch irgendwo hinfahren muss, das ist auch Qualität. Nichtsdestotrotz kommt kaum jemand auf 8 Stunden, die der Durchschnitt sind. Ja, es gibt auch welche, die mit 7 auskommen. Es gibt einzelne Personen, die mit 5 Stunden auskommen. Das heißt, Tiger Woods schläft nie mehr als 4 oder 5 Stunden. Das heißt aber nicht, dass man das nicht braucht, sondern das scheint bei dem so zu sein, verbrieft. Mhm. Okay, gut. Mhm. Und andere wiederum, die schlafen dann deutlich mehr und länger, 10 Stunden. Und das ist dann auch okay. Jan Frodeno sagt, 9 oder 10 Stunden, habe ich gelesen zumindest in so einer Schlafstatistik. Ja, also ich muss einfach rausfinden, wann bin ich ausgeschlafen, und das ist relativ simpel. Wann bin ich ausgeschlafen? Das ist dann, wenn ich von alleine anfange, so ein bisschen aufzuwachen. Ich ab und zu die Augen aufmache, ich drehe mich um, ich penne dann nach 5 Minuten weiter. Dann ist das so eine Zeitspanne, in der ich meine Bedürfnisse dann dort erfüllt habe. Und wichtig ist halt, rechtzeitig ins Bett zu kommen, sonst reicht es nie. Wenn ich um 12 ins Bett gehe, kann ich nicht 8 Stunden haben. Also ist 12 eigentlich schon zu spät für unter der Woche.
Da wird es bei mir schon ganz eng. 12 Uhr schaffe ich nie.
Dachte ich mir. Das ist einfach normal und das ist immanent und es ist auch irgendwie cool, wenn man ein Performer ist und wenn man hart arbeiten kann und bla bla bla. Regeneration ist einfach total wichtig. Man kann ein bisschen am Wochenende reinholen, aber wer halt latent im unterregenerierten Zustand unterwegs ist, der tut sich halt schwer. Und in der Nacht wird Substanz aufgebaut. Das gilt jetzt nicht nur fürs Gehirn, dass wir unseren Krempel loswerden und dort ein bisschen uns reorganisieren können. Das gilt natürlich auch für die Muskulatur und für den gesamten Organismus. Und wie wir wissen, wenn ich jetzt viel Alkohol trinke, dann, wenn ich auf einer Party bin, in der Nacht regeneriere ich einfach schlechter, bin ich morgens zerschlagen, weil nicht wegen dem Alkohol trinken, sondern wegen dem Einfluss des Alkohols auf die Regenerationsfähigkeit. Ja. Und wenn ich dann dazu noch wenig geschlafen habe, dann habe ich halt einen Kater am nächsten Tag. Das ist nicht so schlimm. Es kann auch cool sein, wenn man gut gefeiert hat. Aber für einen Spitzensportler sind halt andere Voraussetzungen. Und dann ist es ein bisschen unsinnig, sehr viel über Training nachzudenken, wenn ich suboptimal regeneriere. Wenn ich eine zu weiche oder zu harte Matratze habe. Man kennt das, wenn man im Hotel ist, schläft man nicht so gut. In der Regel sind die Matratzen in den Hotels heutzutage, meiner Erfahrung nach, wenn man sehr viel reist, hart im Vergleich zu früher. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Leute schwerer werden und damit dann einfach die Matratzen länger halten fürs Hotel, so meine Erklärung. Mhm. So dass man schlecht auf der Seite liegen kann, wenn man ein Läufer ist und man ist ein eher schmächtigerer Mensch, dann muss man auf dem Rücken liegen, wenn man das nicht gewohnt ist. Das sind alles so Punkte. Also man sollte das rausfinden, was für ein Kopfkissen, zur Not vielleicht eins mitnehmen im Koffer wirklich, damit ich leide immer, wenn das hoch ist im Hotel, dann komme ich mir krüppelig vor, habe ich einen angespannten Nacken. Schlimm genug für Normalmenschen, für Spitzensportler definitiv nicht gut. Ja. Derlei Punkte.
Also mein Kissen habe ich selbstverständlich dabei. Ja, ja, weil ich finde es auch unglaublich nervig, wenn ich schlechte Kissen habe im Hotel und dann schlafe ich so schlecht, dass ich richtig gerädert bin am nächsten Tag und genervt bin. Und wenn man in so einem Camp einfach sehr viel mehr Sport macht als normalerweise, dann ist das absolut tödlich, weil das machst du keine Woche. Dann bist du entweder komplett im Eimer oder wirst krank oder verletzt dich. Ja, eins von diesen Phänomenen wird dann eintreten. Also, ja.
Auf der anderen Effekt Seite summiert sich auf, ist keine Frage. Ja, ist richtig.
Nimm uns nochmal mit. Kann ich das durch einen Mittagsschlaf kompensieren, wenn ich nachts 2 Stunden zu wenig geschlafen habe? Oder passiert da was anderes?
Du kannst das durch einen Mittagsschlaf ein bisschen auffangen. Ja, das ist auch ein gutes Thema. Wir Deutschen, wir haben so die preußische Mentalität und Schlafen ist was für Schwächlinge, und wenn man gähnt, dann ist auch ein Zeichen von Schwäche. Da sind uns zum Beispiel die Japaner weit voraus. Also der Nap ist ein sensationelles Tool. Man muss es halt auch zulassen können. Ich versuche das zu pflegen. Ich kann aber natürlich auch persönlich sehr leicht einschlafen. Also ich schlafe in 10 Sekunden. Ich lege mich um 11 dahin und 10 Sekunden nach 11 penne ich. Andere mögen vielleicht mehr mit Gedanken kreiseln müssen. Aber man kann das auch üben. Wenn man das als positiv ansieht und das dann in seinen Tagesablauf etabliert, wissend um die Wirkung. Also wenn man kurz schläft, dann kann man durchaus seinen Erholungszustand verbessern. Wenn man länger schläft und dann in Tiefschlaf nachmittags kommt, dann kann man sein, dass man es danach ein bisschen schwer hat, hochzukommen und ein bisschen gerädert ist. Aber zum Beispiel eine Viertelstunde, wie am japanischen Fließband, alle mal den Kopf nach vorne, die Sirene geht und dann kannst du 20 Minuten pennen und keiner schimpft dich, auch dort nicht, könnten wir von denen abgucken, die uns vielleicht ansonsten nicht so unähnlich sind. Ja. Es heißt, dass Sigmund Freud sich immer in seinen Ohrensessel gehockt hat und hat seinen schweren Schlüsselbund in die Hand genommen. Und wenn du dann in Schlaf kommst, sukzessive, und der ja mit einem Nachlassen des Muskeltonus einhergeht, dann fällt dir irgendwann, wenn es ein schwerer Schlüsselbund ist, der aus der Hand auf den Boden, und durch das Geräusch ist er dann mal aufgewacht und hat dann wieder weitergearbeitet. Das ist ziemlich lässig, weil du dadurch verhinderst, dass du vielleicht auf den Wecker haust oder zu lang pennst und dann dadurch in Stress kommst, aber du trotzdem den Effekt generierst, diesen zusätzlichen Erholungseffekt. Ja, Viertelstündchen, so wunderbar. 15 Uhr im 15-Uhr-Loch, das biorhythmisch auch so nachzuweisen ist. Ja, zum Beispiel.
Ja, also Philipp, du als Profi kannst dir ja diese Regeneration nehmen. Ja, also für viele andere, die arbeiten, man hat Rainer gesagt, das ist halt sehr viel schwieriger, weil das eben nicht sozial akzeptiert ist, in der Nachmittagsphase mal den Kopf auf den Schreibtisch zu legen. Ich empfinde das auch als große Qualität, zum Beispiel im Urlaub oder im Camp, dass ich mich nachmittags eben 20 Minuten hinlegen kann, klar.
Ja. Also zu der noch leistungssportlichen Zeit bei mir, da war das natürlich gang und gäbe, und tatsächlich bin ich auch der Typ, der eher schnell einschlafen kann. Und da war es aber dann trotzdem so, dass es bei mir, also zu der Zeit, wo man dann halt auch Marathonumfänge trainiert hat, nachmittags auch gerne mal eine Stunde oder anderthalb.
Ist auch okay.
Nach dem Mittagessen direkt sein konnten. Und dann hast du halt um 3 deinen doppelten Espresso nochmal getrunken, weil du musstest ja eh nochmal trainieren gehen. Und dann war das okay. Also da hatte ich jetzt dann auch nicht abends Probleme, dann irgendwie später einzuschlafen. Das liegt natürlich an der Grundbelastung sicherlich auch. Und in der Höhe sowieso nochmal anders. Da ist man sowieso eigentlich immer müde. Aber ohne das wäre es damals gar nicht gegangen. Also bei mir nicht. Es gibt Leute, auch Kolleginnen und Kollegen von früher, die haben da, weiß ich nicht, entweder keinen Wert drauf gelegt oder waren nicht so die Mittagsschlaftypen, aber bei mir wäre es gar nicht anders gegangen, und ich habe mich danach natürlich gefühlt wie ein neuer Mensch. Wenn du am Vormittag schon viel trainiert hast, dann Mittagessen hinlegen, schlafen, dann warst du um 3 oder was auf jeden Fall wieder frisch. Ist inzwischen aber auch nicht mehr gelebte Realität bei mir, muss ich sagen, mit dem Ende der leistungssportlichen Zeit leider selten die Gelegenheit, das zu praktizieren mit unserer Kleinen. Wenn die aus der Kita kommt, dann ist Action angesagt, und dem her ist das jetzt nicht mehr ganz so praktikabel derzeit, ja.
Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass ein nachweislicher Effekt mit einer kurzen Zeitspanne schon generiert werden kann. Also es ist
genau
nicht,
diese 15 bis 20 Minuten,
dass das zu wenig ist und das taugt dann nicht und dann mache ich das halt nicht, das stimmt so nicht.
Ja? Genau.
Und absolut wichtig. Eine Stunde ist auch gut. Wenn man viel und hart trainiert, dann ist mehr auch in Ordnung. Ja.
Gerade gab es auf der Online-Seite des Deutschen Leichtathletikverbandes ein Erklärvideo zu einem unserer Lieblingsthemen, nämlich den Supershoes.
Yes.
Sehr schöne Erklärgrafiken und sehr schöne Herleitung. Quintessenz. Ist mir noch nicht ganz, also ist mir für den Leistungsbereich ist mir das alles klar. Ja, mal kurz der Transferversuch in den breiten und wie soll ich sagen, engagierten breiten Leistungssportbereich.
Ralf, du hast es nicht richtig geguckt, das Video
gibt's. Was? Du? Nein, das stimmt nicht.
Hast du es gerade nebenher geguckt?
Nein. Das ist mir tatsächlich vor einigen Tagen vom Kollegen Tim.
Die Journalisten sind Profis, man soll sich, ne, was steht drin, was die Quintessenz ist. Steht, glaube ich, sogar, jetzt will ich nicht lügen, ich habe es länger nicht angeguckt. Na, was könnte die Quintessenz sein? Die Quintessenz ist, mit den Schlappen rennst du schneller, in der Regel, oder?
Ja, das ist,
wurde so gesagt,
ist eine Frage des Tempobereichs.
Im Wettkampf jetzt, meine ich. Ja. Und der zweite Punkt ist aber natürlich der, dass die Belastungsmuster andere sind, dass sich die Belastung akkumuliert und dass natürlich dann der Versuch in den Trainings, und ich unterstelle mal, dass es zum Teil so praktiziert wurde, auch im Ausland. Das ist natürlich sensationell, wenn du auf deinen ganzen Trainingssplitstrecken schneller rennst. In allem, was du machst, total geil. Also hast du natürlich Lust, das zu machen. Aber dadurch kriegst du halt eine echte Peakbelastung, insbesondere wenn du dann mehr machst. Und also das abzuwägen, das, sagen wir mal, in einem Gewöhnungseffekt anzufluten oder einfach nicht die ganze Zeit diese Schuhe anzuziehen, das ist die zweite Quintessenz, keine Frage. Also es ist ein Wettkampfschuh. Und was du im Wettkampf machst, muss im Training natürlich auch geübt werden und trainiert werden. Wie auch der Volksmund weiß, nichts Neues im Wettkampf, ja, keine Klamotten und auch keine Schuhe. Aber zu versuchen, die möglichst oft anzusehen, um möglichst oft, möglichst schnell zu sein, ist, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl. Ja, das widerspricht sich, glaube ich, nicht so das Video. Ich hoffe, dass das rumkommt.
Ja.
Wir können es nicht mehr neu machen, weil der Aufwand war orgiastisch. Ich bin beeindruckt, aber wir haben ist schon ein Next Level, weil du intern solche Strukturen nicht hast und weil du auch, da brauchst du einfach die Profis von außen für so ein Know-how. Und da bin ich sehr, sehr happy, dass meine sehr viel jüngere, innovative Kollegin Tini Leibinger ehemalige Kommilitonen hat, die in diesen Bereich reingegangen sind und wir dann ein paar Erstlinge machen konnten. Und das einer davon, ja.
Was da ja auch angesprochen also, ist ja die Gefahr der Verletzungserhöhung. Ne? Also das ist ja ein Punkt, den du halt auch ansprichst. Ja, ich trainiere halt intensiver und habe dann natürlich andere Anpassungsfähigkeiten als jetzt nur die kardiovaskuläre Anpassung, weil eben Muskeln, ja. Bänder, Sehnen und so weiter ja sehr viel langsamer reagieren auf die Intensitätserhöhung, die dann schon drastisch sein kann. Ne?
Genau, also wir haben knöcherne Probleme dort im Mittelfuß gehabt und du hast, ohne dass ich jetzt der Orthopäde bin, aber beim immer über die Schulter gucken und hören, wer jetzt was hat und natürlich die klassischen Achillessehnen-Schwierigkeiten, weil einfach die muskuläre Mehrbelastung nicht das Problem ist, aber da die Anpassungsprozesse an den Sehnen länger sind und an den Bändern dann auch, sind dort die Sollbruchstellen und die Knackpunkte, die zumindest dazu führen können, dass du halt nicht wettkampfeinsatzfähig bist. Das hatten wir oft im Sommer, die anderen Nationen auch.
Gut, das sind dann also, die Entwicklungsschritte, ne?
Für das auf die Allgemeinheit runterzubrechen, ist natürlich ist gar nicht so einfach. Ich bin nicht sicher, wahrscheinlich in der Zwischenzeit ist es ja etabliert, also die Schuhe sind etabliert, das ist jetzt nichts ganz Neues. Praktisch jeder Hersteller muss ein solches Modell ja im Sortiment haben. Ja. Ob da jetzt schon Studien vorhanden sind, jetzt wirklich mit einer großen Probandenzahl aus dem, ich ganz bewusst sage ich jetzt mal Amateurbereich, weiß ich gar nicht, wäre super spannend. Deswegen, also ich traue mir da jetzt auch jetzt keine, wie soll ich sagen, hundertprozentige Einschätzung zu. Ich kann aber sagen, dass es für mich schon das Laufen an sich sehr stark verändert hat. Und natürlich gibt es Erklärungen, warum auch in der Breite der Spitze, warum die sich so weiter verschoben hat. Sieht man ja aktuell auch wahnsinnig gut in Deutschland bei den Top-Frauen und Top-Männern derzeit, aber genauso international. Da kannst du in jede Nation gehen, dass die Top-Zeiten sich drastisch verschoben haben, wenn wir jetzt mal nur 5, 6, 7 Jahre zurückgehen vor diesen Schuhen. Und habe ich hier schon ab und an ja, glaube ich, erwähnt. Also ich glaube, das ist am Ende des Tages eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die, wie gesagt, jetzt im Top-Bereich damit reinspielen. Es gibt sicherlich Leute, die biomechanisch sehr gut mit bestimmten Schuhtypen harmonieren und tatsächlich im Rennen ein Benefit haben, auch schneller zu laufen, leichter schneller zu laufen. Ich glaube, die ganz überwiegende Mehrheit hat das nicht unbedingt. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, der krasse Superschuh-Responder, aber was diese Schuhe natürlich trotzdem machen oder dazu beitragen ist, das hatte Rainer ja auch gesagt, ist, dass du andere Umfänge in intensiven Trainingsbereichen machen kannst, ohne zu stark die muskuläre Komponente zu stressen. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ich komme ja noch aus der Generation, wo es diese Schuhe nicht gab. Das heißt, da sahen die Schuhe ja so aus, dass man meistens so eine Zentimeter oder dünner sogar Wettkampf-Flats anhatte. Und mit denen musste man auf Asphalt-Marathon laufen. Ja, das heißt, es war zwingend notwendig, dass man mit diesen Schuhen natürlich auch im Training gewisse Kerneinheiten absolviert hat, damit dir nicht im Wettkampf die Wade wegfliegt. Aber genau das hat natürlich dazu geführt, dass Regenerationsprozesse teilweise lang waren. Ne? Wenn du einen 40-Kilometer-Lauf mit, Wettkampf-Pace-Abschnitten gelaufen bist, auch da drin, dann hast du halt 3 Tage zerschossene Beine gehabt. Also egal, ob jetzt beim einen die Wade war, beim anderen irgendwie Traktus, beim nächsten vielleicht die Gluten. das ist sehr viel weniger geworden, wenn man diese Schuhe trägt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dadurch nicht andere Probleme gibt, weil am Ende ist es ja so, die Kraft, der Impact, der muss ja dann einfach, der wirkt sich auf andere Strukturen aus. Ich kenne viele, die beispielsweise eher im Zentrum Probleme bekommen haben, wenn vielleicht die Rumpfmuskulatur doch nicht so stark war, wie man dachte, die dann vielleicht sogar Stressfrakturen, Haarrisse im Bereich vom Sacrum bekommen haben, wo du vorher nie Probleme hattest, dafür aber komplett in den unteren Extremitäten gar nichts mehr gemerkt haben. Also da gibt es eine Verschiebung sicherlich, dass es da andere, also die Belastung woanders ankommt. Und ich glaube, einer der wichtigen Learnings auch vielleicht aus den letzten 2-3 Jahren ist, dass, glaube ich, viele Leute ihr Krafttraining verändert haben, um diese Schuhe anders laufen zu können. Also dass man gemerkt hat, der Schuh macht was anderes mit deinen Beinen, ja, oder der Fuß muss anders arbeiten, du brauchst eine andere Kraft, um die effektiv laufen zu können. Und dass diese Anpassung an die Schuhe, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass viele Leute schneller sind. Und das wiederum, muss man natürlich sagen, ist, glaube ich, nicht so einfach, ohne weiteres in den Amateurbereich zu transformieren, weil die Leute weder die Zeit noch die wahrscheinlich auch Möglichkeiten teilweise haben, sich so auf das neue Schuhwerk vielleicht auch anzupassen. Ja. Grundsätzlich fühlt sich's anders an, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, es wird 9 von 10 Leuten, die diesen Schuh das erste Mal tragen, wenn sie davor noch nie solche Schuhe getragen haben, werden sagen, aua, krass, das fühlt sich ganz anders an. Die laufen von alleine, in Anführungszeichen, durch die Rockersohle und sowas. Aber ist es für jeden, der weiß, der letzte Schluss, das ist wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen, weil das hängt sehr stark davon ab, was du natürlich für eine Kraft hast, für eine Körperstabilität hast und wie du in der Lage bist, diese Schuhe überhaupt zu laufen. Deswegen, ich fände es spannend, wenn es da mal große Studien gibt aus ganz bewusst aus von Leuten, die jetzt nicht 3 Stunden einen Marathon laufen, sondern vielleicht eher ein Leistungsprofil haben, wo man sagt, es ist 4 Stunden und aufwärts. Und da muss man auch sagen, wer bei den großen Marathons unterwegs ist, die sind ja nicht mehr wegzudenken, die Schuhe. Ich sag mal, Berlin-Marathon, 3-4 Tage vorher, Tiergarten, morgens, wenn du da deine Runden drehst, da ist ja jeder mit Carbon-Schuhen unterwegs, egal was für ein Tempo da ist. Also das siehst du von Leuten, die wahrscheinlich dann irgendwie 2 Stunden 6 laufen, die siehst du morgens durch den Tiergarten laufen, aber du siehst auch Leute, die wahrscheinlich 4,5 Stunden Marathon laufen mit diesen Schuhen. Und deswegen, ich fände es wirklich spannend, wenn man da mal, wenn es Studien gibt, die da eine große oder eine größere repräsentative Probandenzahl aus diesem Bereich haben.
Hat Kai Pflaume Superschuhe getragen, als er gerannt ist?
Logisch.
Kommt schon, habe ich nämlich gesehen, dass ich habe mein jüngerer Referent, mein junger Kollege, der schickt mir dann, versorgt mich Informationen und so. Ich kenne gerade den Namen Kai Pflaume, ich habe keinen Fernseher, deswegen bin ich so ein bisschen hinterm Mond hier, absichtlich, habe ich keine Zeit für. Aber habe ich das mal gelesen und dachte, gucke an, 3,5-Stunden-Läufer und so, ja, das wäre interessant, ob er die getragen hat. Habe ich mir gedacht, würde ich natürlich, und was hat er gesagt?
Ja, brutal. Yeah. Also es ist wirklich die Schuhe, also der muss man auch sagen, also insofern ist er ja gewissenhaft, der hat natürlich nicht die Schuhe das erste Mal für den Marathon getragen, sondern der hat die natürlich auch in der gesamten Vorbereitung für die
hat natürlich die richtigen Einheiten Betreuer getragen. Gehabt, die ihm gesagt haben, pass mal auf, von alleine passiert da nichts.
Genau,
musst, wenn du das nicht richtig machst, dann wirst du einen hohen Preis bezahlen. Ja. Das, ja.
Es ist übrigens, das ist ein wichtiger Punkt, weil, das hast du ja vorher auch gesagt, nur in diesen Schuhen zu laufen, also jetzt gehen wir mal, also ich glaube, viele profitieren von den Schuhen in meiner Welt, in der ich unterwegs war. Das ist, glaube ich, unstrittig, sonst sind die Zeiten schwer zu erklären, die sich in den letzten Jahren in einem gewissen Bereich entwickelt haben. Aber nur diese Schuhe zu laufen, ist natürlich kompletter Quatsch, weil ich schon das Gefühl habe, dass gewisse Muskelstrukturen sich natürlich sehr stark zurückbilden. Also für mich, das ist ein Einzelfall, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, im Unterschied zu den ganz flachen Schuhen von früher, habe ich sehr stark gemerkt, dass Wadenmuskulatur, Wadenkraft abgebaut hat, weil der Schuh mehr übernimmt. Im Prinzip, egal wie du diesen Schuh triffst, durch die hochgebogene Sohle, also diesen Rockerpunkt, der rollt dich ja immer auf den Vorfuß und durch den Bounce, der Fuß muss nicht mehr so viel arbeiten. Wenn du dann aber mal zum Beispiel wieder in einer Zwischenphase vom Marathon im Sommer auch mal ein paar Intervalle wieder mit Spikes gemacht hast, als bewusstes Krafttraining, sage ich jetzt mal, für die Wade hast du gemerkt, boah, krass, wie das abgebaut hat. Oder Bergsprints bewusst wieder mit Oldschool Flats zu machen, wo du gedacht hast, Alter, am nächsten Tag, ich habe Wadenmuskelkater, gibt's doch gar nicht, rennst 200 Kilometer sonst die Woche, wie kann das denn sein? Weil die Schuhe natürlich schon viel Arbeit übernehmen, die der Fuß sonst selber, glaube ich, auch geleistet hat. Und das fand ich krass, deswegen habe ich ausschließlich für, ich würde sagen, 2-mal die Woche für die, sagen wir mal, marathonrelevanten Kerneinheiten diese Schuhe getragen. Der Rest waren normale Dauerlaufschuhe und punktuell Bergsprints haben wir auch meistens 1-2 Mal die Woche noch gemacht zur Aktivierung von einer wichtigen Einheit abends oder so. Immer die ganz dünnen Schuhe angezogen, damit man diese Kraft in der Wade nicht so verliert. Aber das war ein Learning von mir selber auf meinen Körper bezogen. Ja.
Also du bist der Fachmann, ich bin jetzt nicht der Lauftrainer, aber das würde ich so auch einschätzen, dass es Sinn macht, im entsprechenden Fenster für die entsprechende in der Nutzung geschwindigkeitsspezifisch und streckenspezifisch dieses biomechanische Ideal für diese gegebenen Bedingungen, und zwar dein individuelles, es gibt kein generelles, das wissen wir ja mittlerweile auch, aber das, was für dich richtig ist, dann dort mit den Schuhen zu machen, weil das auch die Anwendung ist, und alles, was anders spezifisch ist, nicht in den Schuhen zu machen, weil du vielleicht dort dann unter Umständen auch schneller sein kannst, aber das keine Punkte bringt, sondern eine Mehrbelastung.
Genau.
Ralf, das scheint mir das Learning aus dem Kurzvideo zu sein.
Ja, das hat ja ganz unterschiedliche Ebenen logischerweise, ne? Weil in welchem Leistungsbereich bewege ich mich, was will ich überhaupt erzielen in den Schuhen? Nur ich sehe sowohl in der Laufszene als auch in der Triathlon-Szene natürlich das, was im politischen Bereich gefordert wird, ja, Technikoffenheit, ja. Das heißt, noch mehr, sondern es ist halt ein Sog, ja. Alles, was an technischen Innovationen im Top-Bereich angewendet wird, wird aufgesaugt wie nichts anderes, ja. Und gerade bei solchen Camps, wie ich sie hier gerade habe, ist ja eine Mischung aus Profiathleten, die gleichzeitig hier sind, ja, mit denen man dann gemeinsam beim Mittag oder beim Abendessen oder beim Frühstück sitzt oder am Pool sitzt, ja. Und da wird halt wahnsinnig viel abgeguckt. Ja, was haben die, was machen die, was ist an dem Fahrrad dran, was haben die für Schuhe, ja, was schwimmen die für Pedals, ja, die dann so groß sind wie...
Dann haben die Breitensportler diese Pedals an wie Suppenteller und kommen sich vorwärts, warum sie am nächsten Tag halbtot zum Frühstücksbuffet
kommen. Schulterschmerzen.
Aber ich meine, wir sind menschliche Säugetiere, ja, und wir orientieren uns an den Idolen oder doch zumindest an den Vorbildern, und wenn die Idole die Vorbilder vor Ort sein können, ich meine, wie genial ist das, guckst halt, was die machen, klar. Das mag vielleicht dann zwar nicht immer angezeigt sein, aber so funktionieren wir doch. Ja. Ein früher Freund von mir, Kommilitone auch, der im Triathlon auch Bundestrainer war und viel unterwegs ist, er meinte, Junge, wenn wir früher damals solche Räder gehabt hätten, wie heute jeder Breitensportler hat, dann wären wir happy gewesen. Heute hat jeder so ein Ding für 10.000 Öcken, alle meine Jungs da im Verein, die noch 10 Kilo Übergewicht haben und so, aber die haben erstmal schon ein Rad, wie wenn sie bei der Tour de France mitfahren würden. Ja. Das hat halt damit zu tun, glaube ich, und vielleicht auch, weil in diesem Breitensportbereich, in diesem ambitionierten Breitensport, wie man das nennt, leistungsambitionierten Breitensport, halt man oftmals in einem etwas fortgeschrittenen Alter schon ist, wo man sich das dann auch leisten kann. Als Studi hast du halt ein Rad für einen Tausender, und wenn du halt dann 45 bist und du machst beim Ärztin Apotheker Triathlon mit, dann kann es halt ein Rad für 10.000 noch sein.
Ja, und Schuhe für 250 Euro kann sich ja logischerweise auch nicht
die auch noch
und leisten, dann, ist ja klar. Ja.
Genau.
Ja. Ganz spannend, ja. Wenn du noch irgendein Teflon hast, das wir noch eben aus der Raumfahrt in unsere Community spülen können, dann her damit.
Das Teflon aus der Raumfahrt, ich glaube, und das war auch, ich versuche, wenn je nach Empfänglichkeit der Rezipienten ein bisschen das zu relativieren. Also wir brauchen das Teflon aus der Raumfahrt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wissen wir eigentlich ziemlich gut schon, wie der menschliche Organismus funktioniert. Und ich glaube, es ist ziemlich gut, bevor man das Teflon aus der Raumfahrt unter seinen Sattel schnallt, morgens beim Aufstehen sich zu fragen, wie es einem denn so geht, ob man gut geschlafen hat, ob man gestresst ist, dass man sich also selbst monitort. Man kann das, wie das Toppenteam auch macht, man muss dafür keine App nutzen. Es gibt ja verschiedenste Apps. Du kannst im Prinzip, früher hat man einfach das auf ein Blatt Papier oben das Datum hingeschrieben und dann unten zwei Notizen, sowas. Nur wenn ich weiß, wer ich bin, habe ich auch eine Idee, mich zu verändern. Ich kann nicht mich mit meinem früheren Selbst vergleichen, weil ich das vergesse. Also wir werden das beide wissen, unabhängig voneinander. Ein Trainingstagebuch macht deswegen Sinn, dass du noch weißt, was du letztes Jahr im April gemacht hast, ob das mehr oder weniger war wie dieses Jahr. Und wann du, vielleicht schwächelst du immer am gleichen Zeitpunkt im Jahr, vielleicht erkältest du dich auf Plaitas, Ralf, Oder du erkältest dich vielleicht auch danach, wenn du vom Flieger nach Hause kommst. Ja, wenn du wieder oder. Ja. Und das sind so Dinge, das rauszufinden ist super wertvoll und das passiert nicht von alleine. Ja, das ist immer, das wiederhole ich gebetsmühlenartig und das gilt für jeden Leistungszustand. Das gilt auch, wenn du keinen Sport machst. Wenn du an einem bestimmten Tag immer müde bist, was ist denn da am Vorabend? Vielleicht 2 Glas Wein mehr oder du hast einen super harten Tag am Dienstag und schläfst zu wenig oder. Also sich selber ein bisschen besser kennenlernen. Und das ist Selbstbeobachtung und da sind wir in unserer Zivilisation, in unserer mitteleuropäischen nicht besonders gut drin, weil man versucht einfach durchzuziehen. Das ist, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl. Nicht im Spitzensport, manchmal. Klar, wenn es hart ist, musst du auch durch, aber nicht immer. Sondern das muss adäquat sein. Da müssen wir besser werden. Und das gilt ganz generell, glaube ich.
Ja, das ist.
Auch mal lachen. Auch mal gut haben.
Ja. Das ist, also, das finde ich ist doch ein schönes Learning zum Abschluss, dass man diese bei aller Disziplin und Ehrgeiz, die alle von uns ja wahrscheinlich in dem einen oder anderen Lebensbereich haben, so ein bisschen diese Weichheit nicht ganz verlieren darf. Und auch wenn man sonst vielleicht vieles hier richtig macht, ab und an, da werfe ich jetzt mal gerne einen Blick nach Kenia nochmal, diese Weichheit sieht man dort schon. Also da siehst du schon, dass die Jungs auch am Nachmittag, wenn die kaputt sind, dann laufen die halt nicht. Ne? Dann ist auch gut und dann dieses, wie soll ich sagen, Körpergefühl auch zuzulassen und nicht zu ignorieren und einfach so
Plan erfüllen.
Wie soll ich sagen, Trainingspläne abzuarbeiten oder
korrekt. Was das auch immer. Das ist genau der richtige Terminus, weil da sind wir gut drin. Wir haben einen Plan. Morgen habe ich noch einen Zehner auf dem Plan. Das heißt, dass ich das vorhatte, das zu tun. Und wenn du auf dem Zahnfleisch schon dahin kriegst, zu deinem Bock oder zur Laufbahn, dann taugt das nicht. Dann ist das abgearbeitet. Aber man muss ja wissen, dass man über ein Training, das Training ist eine induzierte Schwächung, um den Körper zu reizen, dass er sich aufbaut. Wenn du aber schon mit deiner Regeneration sowieso kämpfst und du trainierst dann obendrauf, was soll das gut sein? Ja. Also das zu erkennen. Und stimmt, die Kenianer laufen unglaublich viel, aber wenn es halt dann nicht angezeigt ist, dann halt auch mal nicht. Und da sind die besser. Also dieses Modulieren dieser Planung, die du schon haben musst. Du sollst eine Idee haben, wie viel du machen willst und wann, warum und wie und dass das zu dir passt. Und dann kann es sein, du bist so ein bisschen rotzig und dann macht es einfach keinen Sinn, das durchzuziehen. Weil wenn du immunologisch schon ankurbelst, und du trainierst obendrauf, dann ist es eine doppelte Schwächung und das macht keinen Sinn, das zu verstehen, dass Training also manchmal nichts bringt, wenn ich es durchziehe. Das ist da tun wir uns nach wie vor noch ein bisschen schwer, aber wird schon ein bisschen besser. Aha.
Also ich habe heute Ruhetag. Ich habe schon Mittagsschlaf sehr gemacht. Gut. Ich habe schon Kuchen gegessen.
Und ich gehe
gleich zum Abendessen und sehr wahrscheinlich werde ich heute auch früh ins Bett gehen, weil morgen, ja, Achtung, ja, steht die Königsetappe auf dem Plan und die wird durchgezogen.
Sehr gut. Das soll ja so sein, wenn es dann zählt, dann soll man das auch tun, man soll aber das gut einpassen und einfügen und gut präpariert sein.
Ja.
Das machst du. Du hast schon 4 Haken, bevor
ich angefangen habe.
Zur Königsetappe antritt. Ja. So soll sein. Ja, wunderbar.
Rainer, vielen Dank. Super spannend. Ja, wir haben jetzt fast 90 Minuten gesprochen und es ist wahnsinnig schnell vorbeigegangen, weil es halt sehr, sehr spannend ist. Wir haben sicher noch ganz, ganz viele Ansätze ausgelassen, weil dein Blickfeld ist ja sehr viel weiter gefasst. Du hast das vorher ja kurz mal so in Kategorien benannt. Ja, da sind noch sehr viele andere Bereiche dabei. Das ist für uns auch immer wieder ein Spaß, sich in diesen Bereichen zu bewegen und unsere Community da mitzunehmen. Deshalb herzlichen Dank für deine Zeit.
War mir ein Vergnügen. Als Zeit verfliegt, wenn man mit freundlichen und anspruchsvollen Partnern ein Thema beleuchtet, dann ist das wie abends entspannt sitzen. War mir ein Vergnügen. Ja,
vielen Dank.
Danke für das gute Format. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, Podcast.
Ja, vielen Dank auch von mir natürlich für deine Zeit, deine Offenheit, die vielen Insights. Wir werden übrigens die DLV-Akademie, die werden wir verlinken hier in den
Show Notes. Und das Video auch.
Zu Hause. Ne? Und das Video natürlich
auch. Ich habe es ja nur aus der journalistischen Schnellsicht. Ich habe das schon verstanden. Da könnt ihr euch alle mal genau das Video angucken. Weil wenn es schon aufwendig war, und es war aufwendig, ist es nämlich technisch und inhaltlich sehr gut gemacht. Ja, das sage ich jetzt mal als Medienprofi. Lohnt sich, einen Blick drauf zu werfen.
Genau, das könnt ihr auf jeden Fall in den Shownotes auffinden. Schaut da gerne rein. Da gibt es auch in der Zukunft sicherlich viele spannende Ansätze und Artikel. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß am Wochenende, bei was auch immer ihr vorhabt, ob ihr privat zu Hause laufen seid, ob ihr vielleicht irgendwo am Start steht. Ich werde ja in Berlin unterwegs sein zum Halbmarathon. Wahrscheinlich laufe ich sogar mit. Jetzt als Sportrentner kann ich das ja mal entspannt genießen und freue mich, das auf eine andere Art und Weise erleben zu dürfen. Ralf, du bist auf der Rückreise dann wahrscheinlich.
Bin schon wieder, dieses Wochenende vermutlich. Bin schon wieder zu Hause. Regeneration wäre schön, aber leider ist erstmal arbeiten, ja.
Direkt, vom Urlaub direkt ans Mikrofon und wahrscheinlich Fußball.
Ja, richtig, ja.
Ja. In diesem Sinne, wir hören uns wie gewohnt nächste Woche Freitag und bis dahin, passt auf euch auf und gut.